keine oder weniger Schädigungen gibt, das mag gut möglich sein, aber für die Zunge.
Ja. Aber ich finde, ich finde, das große Problem am Snake Eye Piercing ist die langfristige Schädigung von Zähnen und Zahnfleisch. Und ich finde, dass das, wenn hier irgendjemand zuhört, der auch pierst und sagt, Tanja, da hast du diesen Punkt vergessen. Ich will gar nicht sagen, dass es ein dolles Piercing ist und dass man das machen sollte. Definitiv nicht. Aber ich finde, dass das Frog Eye schon die verbesserte Version des Snake Eye Piercings ist.
Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was?
Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja und
Enrico, Piercende mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings.
Herzlich willkommen zur neuen Episode des Stichhaltig-Podcasts.
Hallo!
Hallo alle zusammen. Wir reden heute über die Don'ts, also alles, was wir bei uns im Studio nicht umsetzen oder wo wir denken, das sollte auch nicht umgesetzt werden. Piercing-relevant, Studio-relevant. Mal gucken, wo es uns hintreibt.
Ja, wir haben uns unterschiedliche Bereiche überlegt. Wir haben auch hin und her überlegt, ob wir denn überhaupt alle Bereiche, in denen uns Don'ts einfallen, in die heutige Folge mit aufnehmen können. Mhm. Das war gar nicht so einfach, wie wir auf den ersten Schlag dachten. Wir dachten so, ja, Don'ts, mach halt kein Snake-Eye-Piercing, das macht man halt auf keinen Fall.
Ja.
Da hat der VBP auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, schlechte Ideen und ihre Folgen. Und dann haben wir angefangen, eine Liste zu machen. Und dann haben wir aber miteinander schon gemerkt, bei dem Piercing könnte man drüber reden, ob man das nicht vielleicht doch stechen kann. Und irgendwie haben wir dann so die ersten 5 Piercings, war so voll klar, die macht man auf keinen Fall. Und die 8 danach sind alle so im Fragezeichen davor. Da werden wir dann nochmal gemeinsam drüber reden, wo wir da die Problematiken sehen und wie aber vielleicht eine professionelle Person und eine Person, die da wirklich, wirklich weiß, was sie macht. Und da geht es meistens auch um Piercings, die nicht so oft angefragt werden, dass die da vielleicht trotzdem ein professionelles und gutes Ergebnis erzielen kann. Wir wollen über Heilversprechen reden.
Ja, Piercings, die mehr können, als nur hübsch auszusehen anscheinend.
Wir wollen darüber reden, was man vor dem Piercen beachten sollte, was man nach dem Piercen beachten sollte. Und
und so ein paar Sachen, wie man in der Pflege beachten sollte oder die für uns halt auch gar nicht in Frage kommen. Ne?
Das war für mich jetzt nach dem Piercen.
Die Pflege.
Ja,
natürlich.
Genau, ja.
Ja, du hast es ja schon gespoilert. Lass uns doch mal über Snake Eye Piercing reden. Ein Piercing, was ich in letzter Zeit auch wahnsinnig viel wieder bei Instagram um die Ohren geworfen kriege, ob wir das nicht stechen können und ob das nicht auch funktionieren würde und ob wir das machen. Und man findet es in unserer Preisliste ja gar nicht. Und
was ist denn ein Snake Eye Piercing?
Ja, also wir reden von einem horizontal durch die Zunge gestochenen. Also vertikal steht ja das reguläre Zungenpiercing, das wahrscheinlich alle schon mal gesehen haben. Horizontal ist letzten Endes von links auf rechts durch die Zungenspitze ein Stab gepackt. Dann gibt es noch eine Weiterentwicklung, wohl das Frog Eye oder, ja, ich glaube Frog Eye, aber naja, es gibt auch noch Oberflächenpiercings, die auf oder unter der Zunge horizontal sitzen.
Das ist ja immer dieses fancy Ding, ne? Früher war das einfach ein horizontales Zungenpiercing. Irgendwann ist es ein Snake Eye. Dann bekommen wir so Anfragen für einen Dingenskirchen-Eye-Piercing. Und wenn ich mal die E-Mails und Vertretung mache, dann muss ich kurz nachgoogeln, was für ein Piercing damit gemeint ist.
Ja.
Was ist das Problem an diesem Snake Eye-Piercing?
Also prinzipiell ist die Bewegungsfreudigkeit der Zunge oder der anatomische Aufbau der Zunge ja aus 2 Muskelgruppen bestehend, die sich separiert voneinander bewegen lassen. Jeder kennt das, dass man die Zunge rollen kann oder manchmal kann man das auch nicht, aber irgendwie die Zunge falten, bewegen und im Wellen beim Reden oder beim Essen des Essens gut hin und her bewegen. Dafür ist die Zunge gemacht. Jetzt würde das horizontale Piercing dafür Sorge tragen, dass man die beiden Zungengruppen in der Spitze miteinander fixiert und die Rollfähigkeit gar nicht mehr so und auch die Wellenformation nicht mehr so möglich ist. Darüber hinaus wäre ein weiteres Problem, was ich ganz klar sehe, ist die Position der Kugeln selbst. Die drücken ja an sich dort in die Zahnhälse der Zähne im Unterkieferbereich, da die Zunge ja an sich den gesamten Innenzahnraum ausfüllt, sehe ich da gar keinen Platz, wo da eine Kugel sitzen könnte, ohne druckgebend irgendwie ins Zahnfleisch oder an die Zähne zu drücken.
Wenn wir da Anfragen bekommen, dann sage ich den Leuten immer, liegt doch, am liebsten habe ich das, wenn jemand anruft und ich sage, leg doch jetzt gerade mal deine Zunge entspannt in den Mund. Mhm. Und dann überleg mal, wo beim Snake-Eye-Piercing die Kugeln sind. Und dann fühl mal hin, ob da Platz ist.
Ja.
Oder dotzt du mit der Zunge an deine Zähne ran. Mhm. Und dieser kleine Selbstversuch führt meistens dazu, dass die Leute sagen, ey, ja krass,
ja,
stimmt. Und dann auch verstehen, warum sie schon so viele Studios angerufen haben und die alle gesagt haben, wir machen das nicht. Mhm. Wenn ich den Leuten dann sage, mach mal das Gleiche und stell dir ein vertikales Zungenpiercing vor, also ein klassisches von oben nach unten. Und dann merkst du ja direkt, dass der Bereich unter der Zunge, das Zungenbett, dass das wesentlich weicher ist und dass auch der Gaumen weicher ist.
Ja, und zum Gaumen hast du in der Regel auch Platz.
Ja, da zumindest nach der Schwellphase.
Ja, ja. Also, aber du hast halt Platz für die Schwellung.
Ja, ja, genau, genau. Ne? Also ja, ist ja nun dann auch so bei einem klassischen Zungenpiercing, dass die Kunden und Kundinnen dann meistens, wenn sie dann zum Stab kürzen und dann sagen, hey, ne, ich habe so eine Delle in der Zunge, du sagst, ja, das ist jetzt tatsächlich auch kein Wunder, weil der Gaumen ja nun auch die Kugel so ein kleines bisschen in die Zunge mit reindrückt.
Ja, dann sehe ich ein weiteres Problem in der Vernarbung und in dem Herauswachsen des Piercings. Das setzt sich ja in der Regel noch ein Stück und dann hast du an deiner Zungenspitze, die ja eigentlich super sensibel und feinfühlig ist, Narbengewebe aufgebildet, was dann desensibilisiert ist und einfach Missempfindungen mit sich bringen kann. Ich weiß nicht, ob das ein guter Deal ist.
Man darf halt auch nicht vergessen, dass die Zunge normalerweise auch nicht zu verachtend doll anschwillt. Mhm. Und dementsprechend, wenn man so eine Zungenspitze vielleicht ausmisst und sagt, auch du, wenn man die Zunge so rausstreckt und die Spitze wirklich spitz liegt, dann hast du vielleicht so deine 10, 12 Millimeter. Mhm. Wenn du deine Zunge dann aber in die Breite legst, sagst du, okay, alles klar, jetzt habe ich vielleicht so 18, natürlich total anatomieabhängig, ne? Aber nur damit die Zuhörenden ein Gefühl dafür bekommen, was wir da schon im angespannten und im entspannten Zustand für unterschiedliche Weiten erreichen, ja, können. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass da noch eine Schwellung damit reinkommt, wo eigentlich im Mundbereich auch kein Platz ist. Also ich habe in meinem Leben... Das behaltet ihr jetzt alle für euch bitte. Bevor ich wirklich professionell gepierst habe und wusste, dass es einfach Piercings gibt, die man nicht macht aus Gründen und nicht, weil dem Piercer oder der Piercerin die Skills fehlen, habe ich 3 Snake-Eye-Piercings gestochen. Mhm. Und 2 von diesen Personen haben die in den ersten Tagen auch wieder rausgenommen. Mhm. Trotzdessen muss man sagen, wir haben ja auch schon Videos über das Snake-Eye-Piercing gemacht, dass sich Personen melden, die sagen, hey, ich hatte gar keine Probleme bei der Abheilung und ich habe mein Snake-Eye-Piercing jetzt schon seit einem Jahr. Und denen sage ich dann auch gerne, das ist voll schön, dass du bis jetzt noch keine Probleme hast. Aber
ein Jahr ist halt auch keine Zeit, ne?
Genau, selbst wenn du eine Kunststoffkugel auf einem Kunststoffstab trägst, und da reden wir jetzt nicht darüber, was Kunststoffe mit der Zeit abgeben können, sondern wir reden einfach nur darüber, dass ein Kunststoff natürlich wesentlich weicher ist als eine Titan- oder eine Stahlkugel. Aber selbst dieser Druck auf das Zahnfleisch kann ausreichen, damit dass der Knochen unter dem Zahnfleisch anfängt, sich zurückzubilden. Und es kann einfach dazu führen, dass ein paar Jahre später dort die Zähne anfangen zu wackeln. Mhm. Und da finde ich immer, ich finde, es gibt viele Sachen, wo man mit den Kunden und Kundinnen absprechen kann und sagen kann, hey, das wäre das Risiko, was wir haben.
Aber das haben wir ja auf unserer Liste auch gleich noch bei anderen, genau, Piercings so.
Aber ja, Zähne und Zahnfleisch, wenn das weg ist, das ist unwiederbringlich weg.
Ja.
Und es ist nicht wie ein rausgewachsenes Augenbrauenpiercing oder ein rausgewachsenes Bauchnabelpiercing, wo wir jetzt sagen, da ist jetzt eine Narbe. Mhm. Das schränkt deine Augenbraue oder deinen Bauchnabel in der Funktion nicht ein. Gut, das sind jetzt Bereiche, die jetzt nicht so die krasse Funktion haben, ne?
Ja, ist aber rein ein optisches Dilemma.
Genau, ne? Aber du wirst weiterhin gucken können, du wirst weiterhin deinen Bauch normal bewegen können. Aber dass ich jetzt sage, okay, alles klar, weil du dieses Piercing haben möchtest, bist du dir jetzt in diesem Moment den Risiken bewusst und du bist dir bewusst, dass es passieren kann, dass deine Zähne ausfallen. Mhm. Jetzt könnte man sagen, gut, darf man denn dann eigentlich ein Zungenpiercing stechen? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn du auf so eine Kugel drauf beißt, also so mit voller Wucht, dann kann es halt auch sein, dass der Zahn knackt.
Ja, natürlich.
Trotzdem finde ich, dass das zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, ne? Also einfach einen Fremdkörper in einen Bereich zu legen, wo er definitiv Druck ausüben wird.
Und wo er keinen Platz hat, wo er nicht frei liegen kann.
Genau, genau. Ja. Deswegen ja definitiv Druck ausüben wird, ne?
Wir hatten ja auch das Thema mal, ob wir Zungenpiercings unter 18 stechen, ne? Weil ich gesagt habe, oder ich weiß gar nicht, ob ich die einzige Person war oder ob es mehrere Stimmen gab, aber wir hatten mal die Unterhaltung Piercings an der Zunge unter 18, weil wenn du drauf beißt, Zähne kaputt gehen, wollen Eltern sich die Schuhe anziehen, sollst du das eigentlich für dich selber und deinen Mundraum entscheiden. Mhm. Ja. Also ich finde, da ist es die Unterhaltung, wo man sagen kann, hier setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wollen wir es machen und gehen da offen in eine Kommunikation. Aber bei einem Piercing, das halt gar keinen Platz hat, da brauche ich mich auch nicht drüber zu unterhalten, ob das sinnvoll wäre.
Bei der Zunge könnte man dann halt auch direkt drüber reden, ne? Ist es dann in Ordnung, ein Lippenpiercing bei einer Person unter 18 zu stechen, weil die ja auch der Gefahr läuft, auf den Stab zu beißen oder dort Reibung am Zahnfleisch zu haben. Also ich kann total verstehen, wenn Studios sagen, nee, wir machen das erst ab 18, weil das wirklich einfach so einschneidende Veränderungen im Mundraum sein können, wo man dann, keine Ahnung, Jahre später auf Leute trifft, keine Ahnung, viele in der Piercing-Szene, die da irgendwo die Lippe so ein Stück runterziehen und sagen, guck dir mal die Stelle an, das war ein Lippenpiercing gewesen, da habe ich keinen ordentlichen Schmuck drin getragen, ne? Also habe ich ja nun auch zwischen den unteren Schneidezähnen als junges Punkermädchen habe ich einen fetten Barbel in der Lippe gehabt. Der war viel zu lang gewesen und ich hatte eine 5 mm Kugel auf der Innenseite. Ja, da habe ich jetzt halt kein Zahnfleisch mehr. Mhm. Ne? Da liegen die Zahnhälse frei.
Ja.
Naja, und du hast eine Kopfnuss gekriegt und dir dementsprechend dein Zahnfleisch
in der Scheibe abgeschnitten.
Vom Großen wegoperieren lassen.
Ja.
Ja, das kann halt immer alles passieren. Mhm. Ne?
Ja, und da sind wir ja eigentlich, wenn wir schon im Mundraum sind, eigentlich auch bei dem anderen Piercing, wo wir in unserem Studio immer drüber nachdenken, so, macht es Sinn, dass wir das noch weiter anbieten oder nehmen wir das eigentlich runter von unserer Liste?
Ich bin noch mit den Zungensachen noch gar nicht fertig.
Ja, willst du das erst machen? Dann machen wir erst die Zungen fertig.
Auch wenn wir das nicht machen, muss ich tatsächlich sagen, dass ich dieses Piercing wesentlich weniger problematisch finde. Also das Snake Eye sitzt ja in der Zungenspitze und das Frog Eye, das verschiebt man eher so auf die Fläche oben auf der Zunge. Mhm. Das heißt, die Kugeln liegen nach oben an den Gaumen an, kommen aber unten nicht raus.
Ja.
Und ich sehe da voll den Punkt, dass man sagt, man pierst zwei Areale aneinander und ich gebe dem Piercing auch keine große Chance zu heilen. Aber ich finde, dieses Frog-Eye-Piercing mit dem Snake Eye in einen Karton zu werfen, in eine Tüte zu werfen und auf beide mit dem Baseballschläger drauf zu hauen. Ich finde, das hat das Frog Eye Piercing nicht verdient.
Was? Ich bin total schockiert.
Weil das nicht so schädigend ist,
okay,
für den Mundraum. Aber sag mir, wenn du das anders siehst.
Ja,
also ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich dem Piercing keine Chance gebe, ich die Gefahr sehe, die Muskulatur zu verletzen. Aber Zähne und Zahnfleisch?
Naja, aber also würdest du denn in der Bewegungsfalte des Rippenbogens über die Bewegungsröllchen hinweg ein Oberflächenpiercing setzen?
Das war nicht der philosophische Ansatz, auf den ich hinaus wollte.
Ja, aber ein Piercing, was auf zwei Muskeln, die sich voneinander getrennt bewegen, ein Oberflächenpiercing zu setzen, was eine Welle erzeugt, die Muskulatur, das entbehrt jeder Heilungschance. Insofern war ich etwas überstaunt. Aber ja klar, ich stimme dir zu, so dass für die Zähne und Zahnfleisch, Zahnhälse, es keine oder weniger Schädigungen gibt. Das mag gut möglich sein. Aber für die Zunge?
Ja. Aber ich finde, das große Problem am Snake Eye Piercing ist die langfristige Schädigung von Zähnen und Zahnfleisch. Und ich finde, dass das Wenn hier irgendjemand zuhört, der auch pierst und sagt, Tanja, da hast du diesen Punkt vergessen. Ich will gar nicht sagen, dass das ein dolles Piercing ist und dass man das machen sollte. Definitiv nicht. Aber ich finde, dass das Frog Eye schon die verbesserte Version des Snake Eye Piercings ist.
Ja, aber immer die schlechtere Variante zum Venom.
Ja, aber Venom sind die äußeren Muskelstränge der Zunge, durch die auch wieder vertikal gepierst wird.
Das ist genau das klassische Zungenpiercing, nur an den Seiten der Zunge.
Genau, und wenn man dann wieder Venom Bites, weil es ist ja alles in Bites aufgeteilt, das kann ja nun aber nicht jede Anatomie tragen.
Mhm.
Weil unter der Zunge die Adern so verlaufen können, dass sie einfach im Weg sind. Und auch da muss ich wieder sagen, ich finde, durch Muskelgewebe piercen. Ne? Also ich habe mit meinen ja Ewigkeiten Stress gehabt. Und ich kenne Leute, die sagen, ja, hey, ne, wenn man wirklich viel Erfahrung mit Venom Bites hat und die wirklich gut sticht, dann heilen die voll gut ab. Aber der Gedanke, wir kommen ja später auch nochmal auf Cheeks, ne? Also auf Wangenpiercings, durch Muskelgewebe zu piercen, macht halt auch wieder viel Probleme. Ich würde sag den Leuten immer, ey, komm, wenn deine Zunge lang genug ist, mach zwei klassische Zungenpiercings hintereinander.
Mhm.
Also erst das eine heilen lassen und dann das andere dahinter.
Da kommt mir gerade der Gedanke, dass man vielleicht nochmal erklären muss, dass das klassische Zungenpiercing halt nicht durch die Muskeln liegt, weil die Muskeln dort voneinander getrennt sind. Wir liegen dort in der Zungenschleimhaut mit dem klassischen Zungenpiercing, vorausgesetzt es ist mittig gestochen und liegt auch gerade, dann liegt es nicht den Muskel treffend genau zwischen den Muskelgruppen.
Das Septum der Zunge sozusagen.
Aber jedes Lippenpiercing ist ja auch ein muskuläres Piercing. Egal, ob es nun an der Oberlippe Mitte ein klassisches Labret-Piercing ist. Ich glaube, bei der Zunge kommt hinzu, dass die Position an der Seite halt immer noch stark eingeschränkt ist durch die viele Bewegungsfaltigkeit der Zunge. Also sprich, dass es in viele Ebenen ja auch zu bewegen geht.
Ich würde auch sagen, dass der Zungenmuskel wesentlich mehr Kraft hat als der Lippenmuskel.
Auch. Und ja, du hast halt die Essensbelastung. Das ganze zermalte Essen, was du dort als Schleim im Mund hin und her bewegst. So. Und ja, mit Bewegen der Zunge auch mehr oder weniger mit an- oder reinmassierst in den Stichkanal.
Und die Zunge ist halt auch ein längerer Stichkanal. Ne?
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt übrigens einen Anruf gehabt im Studio, wo es darum ging, ob wir denn einen Stab haben in 1,2x42 für ihr Zungenpiercing. 42, 1,2. Ja, ist nämlich ein Snake-Eye-Piercing. Und ich so, wow, 42. Das ist wirklich, wow, lang.
Gebogen?
Und dann auch 1,2.
Gebogen oder?
Als geraden Stab hätte
es geraden Stab, okay. Ja, können wir eher bestellen. Nein, wir sagen, mach das raus, das Ding.
Ja.
Ja.
Ja, habe ich auch gesagt. Ich sage, und dann finde ich 1,2 ja auch noch schwierig. Also je dünner der Draht ist, umso höher die Schneidwirkung.
Ja, aber es ist ja nicht viel Platz in der Zungenspitze.
Ja, aber, ach ja.
Okay, du wolltest schon längst weg sein von diesem, ich glaube, das ist so dieses klassische Don't-Do-It-Piercing.
Auf jeden Fall. Gleich gefolgt vom, wollen wir im Mundraum bleiben und springen?
Ich wollte gerade sagen, du wolltest springen.
Ja.
Springen.
Okay.
Mein Fröschlein.
Ja, also wo ich ja vorhin schon angefangen habe, wo wir im Studio immer wieder drüber nachdenken, ist...
Wir haben jetzt in der Folge immer mal Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren.
Wenn wir abgelenkt sind, so, wir haben Eichhörnchen.
Wir haben Eichhörnchen auf dem Balkon.
Und das baut sich gerade ein Nest.
Es ist so unglaublich süß. Es hat schon unsere Gebetsflagge vom Balkon abgebaut und es hat unser Kabel abgefressen.
Also seitdem gibt es keine Beleuchtung mehr, aber wir brauchen Beleuchtung auf dem Balkon.
Wenn ein Eichhörnchen auf dem Balkon hat. Ja, letztes Jahr hatten wir Tauben und das Jahr davor hatten wir auch Tauben. Und letztes Jahr haben die Tauben leider einige Babys haben es nicht geschafft gehabt und Enrico musste, glaube ich, dreimal das Nest leer räumen. Mit den toten Babys. Und dann haben wir gesagt, hey, vielleicht ist der Platz nicht so geeignet, um dass die Tauben ihre Babys dorthin legen.
Dann habe ich es verbarrikadiert und irgendwie habe ich es so verbarrikadiert, dass ich Eichhörnchen jetzt denke, guck mal, da gibt es eine Höhle.
Ja. Und das ist einfach unglaublich süß.
Ja.
Wir haben gestern schon Schwierigkeiten gehabt, bei einem Termin uns zu konzentrieren. Und dann immer so, einer von uns beiden glotzt nach draußen und wir so, oh mein Gott, da ist das Eichhörnchen. Wir müssen dem Eichhörnchen noch einen Namen geben. Also schreibt es in die Kommentare, wie soll unser Balkon Eichhörnchen heißen?
Und falls ihr nicht wisst, wo die Kommentarfunktion ist, weil ihr irgendwo keine Kommentarfunktion habt, schreibt uns bei Instagram.
Ja, und zu unserem Instagram stichhaltig Piercing Podcast Profil.
Mhm.
Ja,
sehr gut.
Okay, Entschuldigung,
ja,
Enrico.
Also, kurzer Exkurs, wir sind wieder zurück. Wir sind zurück im Thema, das Piercing, wo wir im Studio die ganze Zeit drüber nachdenken, ob man das vielleicht nochmal, ob man das mit gutem Gewissen anbieten kann, ist halt das Smiley, das Lippenbändchen-Piercing. Also kein Piercing, was auch mit hundertprozentiger Garantie Druck aufs Zahnfleisch und auf den Zahnschmelz gibt. Wie stark empfindlich dein Zahnfleisch und Zahnschmelz darauf reagiert, das ist halt vielleicht unterschiedlich, aber da hadern wir ja auch seit Jahr und Tag eigentlich mit, ob das Sinn macht, das noch drin zu behalten oder ob man es nicht eigentlich von der Liste nehmen müsste.
Als ich angefangen habe zu piercen, hat da kein Mensch drüber geredet, ob das Lippenbandpiercing vielleicht gegebenenfalls ein Piercing sein könnte, was man vielleicht nicht macht.
Mhm.
Aber mein eigenes Zahnfleisch hat mir gezeigt, vielleicht ist es ein Piercing, über das man nachdenkt, ob man das nicht macht.
Mhm.
Also alleine da, naja, aufgrund dessen, dass die Oberlippe ja nun auf dem Zahnfleisch aufliegt, bisschen Platz ist da, aber liegt halt auf, wenn man da dann halt diesen Ring dazwischen packt. Und da muss man auch sagen, je nachdem, wie der Kiefer gebaut ist, ne? Bei manchen Leuten ist es einfach gerade runter gebaut. Da ist dann
vom
vielleicht,
Seitenprofil meinst du, ja?
Mhm, genau, ja. Da ist dann vielleicht einfach weniger Druck drauf, als wenn man jemanden hat, wo das gerade runter geht und sich dann so nach vorne wölbt, wo du dann sagst, okay, alles klar, da an dieser Kante fängt der Ring auf jeden Fall an, sich reinzudrücken.
Mhm.
Und man muss einfach sagen, und das ist das, weswegen ich der Meinung bin, dass es in Ordnung ist, das zu stechen, wenn man das mit den Kunden und Kundinnen einfach auch gut bespricht, zu sagen, hey, wie stark ist denn dein Zahnfleisch überhaupt? Ne? Also
ja.
Wenn Leute sagen, ach du, wenn ich mir die Zähne putze, das fängt schon mal schneller an zu bluten. Oder ich habe schon mal auf eine Nuss drauf gebissen und mir ist ein Stück Zahn gebrochen, würde ich sagen, bleib fern davon.
Mhm.
Wenn man aber eine Routine entwickelt, wo man dann nach der Abheilung sagt, hey, ich klappe mir den Ring hoch und man sollte ja täglich das Zahnfleisch mit der Zahnbürste auch abmassieren, damit es besser durchblutet wird und dass man das halt auch vor allem unter dem Ring macht, dann kann das sein, dass nichts passiert.
Mhm.
Aber man muss halt gucken.
Ich frage auch ganz, ganz häufig, also auch bei Lippenpiercings, bei Zungenpiercings, was denn so die Erfahrungsgeschichte mit Zahnärzten ist so, ne? Es ist immer wieder ein Thema, sensible Zahnhälse, sensibles Zahnfleisch, Zahnfleischrückgang. Ist das immer schon ein problembehaftetes Thema? Gehst du ungern zum Zahnarzt, weil da gibt es immer was zu tun? Dann muss man ganz klar sagen, sind metallene Gegenstände in den Mundraum zu packen, halt nicht die geilste Idee. Weil immer mit einem Risiko verbunden und sollte natürlich dann auch im weiterführenden Gespräch darauf vorbereitet sein, dass der Zahnarzt auch nicht in die Finger klatscht, wenn er sieht so, meine Problempatienten kommen jetzt auch noch eine Menge Metall im Mund an.
Ja, mein Zahnarzt war da eigentlich ganz cool gewesen. Ich habe ja früher auch einfach wesentlich mehr Schmuck getragen, bis auf dieses eine Ding, was mir halt das Zahnfleisch weggerubbelt hat. Das hatte ich da aber schon rausgenommen, als ich das erste Mal war. Und er hat gesagt, egal welches Areal ich mir angucke, wo bei dir Schmuck im Mund ist, es sieht alles gut aus.
Mhm.
Ne? Und solange das weiterhin so ist, kann ich dagegen nichts sagen.
Ja.
Und da darf man ja auch nicht außer Acht lassen, dass es halt da auch essentiell wichtig ist, die Stablängen anzupassen. Ne? Also ich meine, wenn man den 10 mm langen Stab vom Piercen irgendwie einfach drin lässt, dann ist die Gefahr, dass es Zahn- und Zahnfleischprobleme gibt, einfach wesentlich höher,
ja,
als wenn man dann sagt, okay, Schwellphase 3 Wochen, keine Ahnung, jeder Mensch ist unterschiedlich. Das haben wir nun aber auch schon oft rauskristallisiert, dass wenn es dann angepasst wird, dass die Gefahr auch minimiert wird. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, weg ist die nie. Ne? Ja, wenn wir im Mund sind, würde ich sagen, Wangenpiercings, die haben wir ja auch schon angesprochen.
Mhm. Die klassischen Cheeks.
Die Cheeks.
Ja. Cheek Piercings. Ich liebe Cheek Piercings, ne? Also sowohl, ich muss sagen, die Prozedur gefällt mir wahnsinnig gut. Die Markierarbeit macht mir Spaß. Es sieht einfach cool aus. Es ist ein cooles Piercing. Aber ich kenne halt keine Person, die Cheeks lange.
Ich streiche gerade meine Grübchen, die nicht angeboren sind.
Ja. die mit Cheekpiercings viele Jahre rumgelaufen ist, ohne Probleme oder ohne wirklich massive Probleme mit den Piercings zu bekommen oder zu haben, wenn auch immer nur phasenweise und wenn sich das auch immer wieder ein bisschen einkriegt.
Ich hatte mal so weniger als eine Handvoll, würde ich sagen, die einfach gesagt haben, ich hatte da keine Probleme mit.
Mhm.
Also diese Menschen gab es. Ich muss sagen, ich habe einige Cheeks in meiner Piercing-Karriere gestochen und muss mittlerweile aber sagen, dass ich mir die nicht mehr zutraue, weil ich einfach, und da hätte ich vielleicht auch früher aufgeben sollen, ich hatte zum Beispiel eine Kundin, das war damals noch im alten Studio gewesen, die hat dann wirklich so kleine Abszessbeutelchen unter den Cheeks bekommen.
Ganz klassisch. Also und typisch.
Hatte ich nur einmal, hatte ich nur bei dieser Kundin.
Meistens Make-up.
Nee, die hat sich nicht geschminkt. Also nur die Augen. Und da hätte ich früher aufgeben müssen. Wir hätten beide aufgeben müssen. War natürlich auch eine befreundete Person, wo man dann vielleicht auch manchmal mehr macht, als man eigentlich machen würde, wenn man eine reguläre Kundschaft mit im Raum hätte. Aber wir haben uns dann regelmäßig getroffen, um diese Bereiche zu spülen. Haben die Stichkanäle auch mitgespült. Aber es hat nichts gebracht. Und wir haben die dann irgendwann rausgenommen. Und die hat richtig, richtig lange gebraucht, bis diese kleinen Beutelchen wieder weg gewesen sind.
Größten Abszess, den ich gesehen habe bei einem Cheek-Piercing, war Tischtennisball groß in der Wange. Nicht von uns gestochen, die kam zu uns, die Person, war eine meiner ersten Cheek-Kunden, die ich im Naked Steel überhaupt hatte. Oh, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht hatte Dirk auch die Kunden mich dazu gerufen, aber zumindest haben wir dann irgendwann zu zweit da gestanden.
Und du erinnerst dich halt noch dran, ne? Das muss man sagen.
Ja,
passiert ja auch nicht alle Tage.
Dass ich mich an was erinnere?
Nein, dass jemand, der ganze Raum lacht. Nee, dass man irgendwo eine Tischtennisball-große...
Ein Abszess sieht, ja. Das ist wirklich, ja.
Und das ist ja auch nicht unser Bereich. Das muss man ja auch ganz klar
ganz
sagen.
Ganz klar.
Da
also
heißt
das ist ja
hier,
auch...
Ab in die Allgemeinmedizin.
Grundsätzlich muss man sagen, bei Cheek-Piercings kommt halt hinzu, dass kaum Piercing so kritisch positioniert liegt. Das heißt, anatomisch läuft es durch zwei Muskelgruppen, die nicht miteinander linear arbeiten. Dann hast du ein großes Blutgefäß, eine große Speicheldrüse im Wangenbereich, ein arterielles Gefäß, was dort langläuft. Der Trigeminusnerv läuft im Unterkiefer auch so. Das heißt, wenn ein Abszess nach unten sackt, so, dann könnte auch eine Nervenschädigung herbeigeführt werden. Das passiert natürlich nicht über Nacht, aber all das ist rein von der Position her schon mal ungünstig. Wenn wir dann noch angucken, so wo sitzt die Innenseite, dann ist es genau am Mahlwerkzeug unseres Mundraumes. Das heißt, wir haben wieder alle Essensbelastungen mit dran.
Auch wieder einfach nochmal eine andere Druckbelastung von innen.
Genau.
Ne? Also ich kann mich noch an einen ehemaligen Freund erinnern, der hat seine Cheeks gedehnt.
Mhm.
Und er hat dann sich eine Speicheldrüse angerissen.
Mhm.
Und wenn der... scharf gegessen hat oder wenn der halt, mir läuft das Wasser im Munde zusammen, lief das nicht nur im Mund zusammen, sondern es lief halt einfach dann aus der Wange raus. Ne?
Ja.
Und der hat dann halt echt noch gekämpft drum, aber es gab halt kein Zurück mehr. Ne? Der hat sich die dann rekonstruieren lassen.
Elaine Angel, die eine der Body-Piercing-Pionierinnen aus dem Gauntlet-Studio, die ja auch die Piercing-Bibel geschrieben hat, hat das Cheek-Piercing ja gehabt und war irgendwann nicht mehr arbeitsfähig mit dem Cheek-Piercing, weil das angefangen hat, aus heiterem Himmel zu wässern. Und dann hat man die Flüssigkeit, haben sie beim Arzt abgenommen. Die haben das ins Labor geschickt. Die haben gemerkt, es ist Lymphflüssigkeit, das ist kein Speichelfluss, der von innen kommt. Aber die konnten letzten Endes den Lymphfluss auch nicht stoppen. Das ging so weit, dass der Mundschutz, den man sich aufgezogen hat, nach 3 Minuten angefangen hat, durch den Mundschutz zu tropfen, diese Stelle, weswegen Elaine nicht mehr arbeiten konnte. Dann wurde das chirurgisch entfernt, also der Schmuck nicht entfernt chirurgisch, sondern er wurde entfernt. Und dann wurde die Narbe entfernt und dann wurde das innen und außen wieder zusammengenäht, damit es wieder aufhört. Also.
Ja, schon ein Worst-Case-Szenario.
Das sind halt alles so Storys so. Und wie gesagt, wenn du selber Cheeks im Studio produzierst und einen Kundenstamm hast, der sich so sicher und so wohl fühlt, dass die auch mit Problemen wiederkommen, weil ich nämlich denke, dass es auch immer wieder Leute gibt, die sagen, bei Problemen gehe ich lieber in ein anderes Studio.
Hm.
Aber wenn du dann Piercings stichst und merkst, hier entsteht ein Muster und ein Schemata und das ist nur nicht in der Zeit gleich, sondern irgendwann kommen die Probleme mit dem Piercing und irgendwann kommen die Leute zurück und sagen, ich habe hier ein Problem. Und ob das nur nach einem halben oder nach 5 Jahren liegt, aber wenn du Muster erkennst, so musst du halt drüber nachdenken, kriegst du es ausgemerzt oder ist das ein Piercing verbundenes Problem, was dort entsteht und macht es dann Sinn, das weiter aufrechtzuerhalten?
Ja, wir machen ja Cheek-Piercings nur noch mal mit einer Beratung vorab und auch wenn die Leute schon Piercing-Erfahrung haben. Und das ist halt auch das Ding, nicht? Ich meine, als Miri noch bei uns im Studio waren, da waren wir die 3 Leute, die Cheek-Piercings hatten, aber nicht mehr drin, also nicht mehr getragen haben, ne?
Ja.
Und obwohl ich glaube, Miri hatte ihre noch,
ja.
War aber auch immer am Überlegen, ob sie sie rausmacht.
Ja, und waren da zwischendurch auch mal schlimm und war da mal ein Sticker und drauf. Und
dann haben wir ja auch den Leuten gesagt, also es gibt Gründe dafür, dass von uns die Piercings, dass wir die nicht mehr haben. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe um meine, keine Ahnung, 10 oder 12 Jahre gekämpft und ich habe auch einen stetigen, ich bin mit einem Taschentuch irgendwie immer rumgelaufen, weil ständig Wundflüssigkeit aus der Wange rausgelaufen ist. Und ich habe dann schon so einen roten Striemen an der Wange gehabt.
Feucht.
Die Wundflüssigkeit. Wie bei so einer,
feuchtes Rinser.
Wie bei so einer Bulldogge unter den Augen.
Da müssen sie mal ein bisschen mit einem Stofftuch, ne? Ein bisschen Desinfektion, mal ein bisschen da trocken
musst,
liegen. Musst
so mal ein bisschen trocken machen, ja.
Ja.
Genau, deswegen. Und mir hat auch einmal, als mir die Wange, Gott, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, aber als mir die Wange überschwollen ist, da steckte dann die Platte auf der Innenseite schon in der Wange und sie steckte weiter in der Wange von innen als von außen.
Mhm.
Das heißt, ich habe am Schmuck gezogen und habe diese 4 mm Disc, die ja schon durch mein Gewebe, die Platte von innen, die Disc, die ja in mein Gewebe schon reingewandert war, habe ich am Ende dann rausziehen können.
Mhm.
Dann sind wir von außen in die Wange wieder rein, haben den Stichkanal nach innen wieder aufgemacht, um wieder Schmuck einzusetzen. Die wollte ich richtig dringend. Und die Oma von meiner besten Freundin hatte mir damals gesagt, du hast so schöne Grübchen, schade, dass da Piercings drin sind.
Ja.
Ich dachte mir, jupp, die schönen Grübchen wären ohne Piercings nicht da.
Ja.
Und auch das muss man sagen, ich finde Cheek-Narben sind einfach kaum mit einer anderen Narbe, die ein Piercing, es sei denn Sex was raus, verursacht, vergleichbar. Ich finde die Cheek-Narben super schön. Ich mag das voll gerne. Aber wenn man zum Beispiel bei Ansgar in den Storys guckt, gibt es auch einfach viele Leute, die sich die Cheek-Narben halt wieder wegmachen lassen wollen, um halt wieder ein ebenmäßigeres Gesichtsbild zu bekommen.
Ja, entweder das oder weil halt die Talgablagerungen in den Stichkanälen ja trotzdem nicht aufhören und wenn dann regelmäßig dir an der Wange rumkratzt und kraulst und merkst, oh, es riecht aber so ein bisschen käsig aus der Stelle.
Das tut sie ja aber bei keinem Piercing, wo man keinen Schmuck mehr drin trägt. Ne? Das ist auch was, wo keiner drüber redet.
Ja.
Ne? Ey, wenn du irgendwann, wenn es abgeheilt ist, den Schmuck rausnimmst, ne, es wird für immer Teig aus diesem Stichkanal kommen.
Ja.
Ja.
Meine Augenbrauen seit 20 Jahren nicht mehr getragen, aber die Stichkanäle haben immer noch.
Ich mache dir da sofort Schmuck rein. Ich glaube, die Babels werden so 5 mm lang.
1 mm dick.
Du, das dehne ich dir hoch, das ist kein Problem.
Ja.
Das dehne ich dir hoch. Ja, Körper, ne?
Mhm.
Genau. Wollen wir, also wir haben einige Sachen im Mundraum, ne? Komm, lass uns mal über das Uvula-Piercing reden.
Jo.
Das ist am Zäpfchen.
Ja, genau. Also jeder, der nicht weiß, wo wir jetzt sind, so, der macht den Mund mal vom Spiegel auf und guckt sich weit in den Rachen.
Wie
und das, was da hinten winkt.
Bei so einem Comic. Ah.
Ja, genau. Und das, was dort hinten euch entgegenwinkt, da auch da gibt es Leute, die sich ein Piercing durchsetzen lassen wollen oder auch andere, die das halt auch machen.
Ich glaube, es ist, glaube ich, so ein Zusammenspiel aus Kundschaft und piercende Personen. Ne,
ich habe eine These zu dem Piercing, dass das in der Regel so von Sideshow-Artists ein Piercing ist. Leute, die Schwert schlucken und sowas können. Leute, die keinen Wirkreflex haben.
Weil damit das musst klackert, ja auch irgendwie, wenn man das Schwert schluckt?
Nee, du musst ja aber irgendwie da hinten rankommen, um es zu piercen.
Ja.
Das heißt, du brauchst ja schon mal jemanden. Ich kann kaum drüber reden.
Ich habe das noch nie live gesehen. Hast du schon mal live eins gesehen? Ich kenne es nur aus Bildern.
Also gesehen habe ich live eins schon. Wie es gestochen wurde, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe mal ein Video davon gesehen, wie jemand das sticht.
Warum würdest du sagen, das ist ein Don't? Was sind die Gefahren bei diesem Piercing, außer dass man bricht?
Na, also grundsätzlich glaube ich, dass der Reizgeber dessen, was dafür sorgt, Kehldeckel zu, Lungendeckel auf, ne? Also.
Der sollte keinen Dauerreiz bekommen.
Der sollte keinen Dauerreiz bekommen, auf der einen Seite. Aber wer bin ich, um das zu sagen? Wenn jemand das möchte, gerne. Dann wäre meine weiterführende Sorge, was, wenn da drin mal was hängen bleibt?
Ich denke mir, was ist, wenn das mal aufgeht?
Ja.
Und ich das Ding einatme?
Ja. Ne?
Wir reden davon, okay, alles klar, keinen gewindelosen Schmuck in den Mundraum. Und da reden wir nicht davon, auf einen Lippenpiercing außen der Aufsatz gewindelos, sondern keinen Zungenpiercingstab einsetzen, damit, wenn man eine Kugel verschluckt, dass der dünne Pin dir nicht auf dem Weg durch deinen Verdauungstrakt alle möglichen Organe anschlitzen kann.
Und hier war ich Pieks, da war ich Pieks. Ja, genau, das braucht keiner.
Aber wir setzen uns vor die Luftröhre.
Ja.
Also, ein Schmuckstück. Aber das ist auch eins, was wir mit Fragezeichen markiert haben. Ne?
Ja, ist mit Fragezeichen, weil ich finde, wenn jemand sagt, du, ich habe keinen Wirkreflex so und ich setze so ein Schmuckstück rein, was nur aus einem Teil besteht.
Und das geht auf.
Klickerring oder so, ne? Dann.
Ich würde aber lieber einen Segmentring einsetzen, weil der geht viel schwieriger auf. Wie man den zubekommt an der Stelle, I don't know. Brauchst du einfach sehr langes Besteck dann.
Ich glaube, es wäre das erste Piercing, wo ich sage, das ist für die Leute, die es tragen wollen, die müssen es halt auch selber machen. Ich finde, mit diesem Piercing-Wunsch sollte man niemanden nötigen. Ich wüsste nicht, wie es angeht. Ich wüsste nicht, wie es pierce. Ich wüsste auch nicht, ob ich mich wohlfühle, wenn ich mit der Nadel so weit in den Mundraum reichen müsste.
Ich raff überhaupt gar nicht, wie man das macht. Also weil ich meine, keine Ahnung, klemmst du das fest und ziehst es nach vorne oder was? Freihand?
In dem Video ist mit einer Pinzette zum Stabilisieren die leicht geöffnete Pinzette auf einer Seite und in einem Nadelhalter haltend die Nadel in den Mundraum und dann zwischen die Pinzette gepierst, mit der Pinzette die Nadel abgenommen.
Ich wollte gerade sagen, muss man halt auch erstmal festhalten, ne?
Ja,
die
genau.
Nadel, also sonst, ja, ja. Ne? Sonst Gefahr.
Ja.
Ist die Nadel klein geschnitten, damit man den Winkel hinbekommt?
Nee, eine starke Bogenvase.
Naja. Naja, also auch, glaube ich, eher ein Gag-Piercing, ne? Du hast gesagt, das Uvula-Piercing, das ist auch fragwürdig.
Ja.
Zungenband,
ja. Also ist von denen noch, wo bei mir auch das.
Ich habe schon
leicht, Ich auch. Und ich würde es auch wieder piercen. So. Beim Zungenpiercing ist das Fragezeichen
Band.
Und auch das Zungenbandpiercing ist das Fragezeichen dahinter und auch das Wort selber eher in einem sehr, sehr hellen Grau auf der Liste. Prinzipiell die Nachteile von dem Piercing sind, dass sie direkt neben einer Speicheldrüse liegen, die unter der Zunge zu befinden ist.
Und ich glaube, das ist die Gefahr,
dass
einfach zu wenig Band da ist und die Leute dazu neigen, dann eher den Unterbereich der Zunge zu piercen. Genau, und dass das halt einfach zu Problemen führen kann. Wegen der Drüsen, ich komme gerade auf den Namen nicht, aber diese Drüsen, die unter der Zunge sind, die man damit dann verletzt.
Speicheldrüse.
Nein.
Achso, ich wollte gerade sagen, das wäre die Drüse, die mir jetzt einfällt.
Nein, das war eine andere Drüse.
Mhm. Ja, auf alle Fälle wäre dann der zweite Punkt, den ich auch immer im Aufklärungsgespräch zu diesem Piercing mit anberate. Wir legen Metall unter die Zunge, wo die Speicheldrüse produziert. Das heißt, da wo Speichel auf Sauerstoff trifft, kann sich Zahnstein bilden. Das heißt, auf dem Metall wirst du sehr schnell Ablagerungen haben, sehr schnell Zahnsteinablagerungen haben, die natürlich, wenn sie einmal eine Masse aufgebaut haben, sich nicht mehr so gut verabschieden und aber auf der anderen Seite natürlich im gesamten Mundraum den Startpunkt legen für die Bildung von mehr Zahnsteinen und insofern das für die Zahngesundheit auf alle Fälle nicht gut ist.
Auch eine höhere Keimbelastung im Mund, ne? Wenn du irgendwo ein unebenes Areal hast, deswegen ist ja im Mund im gesunden Zustand alles schön glatt. Muss man aber sagen, die, je nachdem, manche Leute neigen da ja mehr zu Zahnsteine. Die untere Kugel von einem Zungenpiercing kann ja gegebenenfalls auch ein bisschen versteinen. Bei manchen Leuten sogar die Oberseite. Aber Unterseite, würde ich sagen, ist da ein bisschen klassischer.
Das Mandible wäre das nächste, was dann genau dort liegt.
So Mandible-Piercing, welches Piercing ist denn das Mandible-Piercing? Das hat ja schon wieder so einen fancy Namen.
Wir stechen vertikal von unter der Zunge zu unterm Kinn wieder raus. Das heißt, wir laufen durch Sehnen und den Unterkieferbereich in der Mittellinie. Habe ich einmal gesehen in live. Nicht, wie es gemacht wurde, aber das Piercing selbst habe ich in live gesehen. Ich habe mal einmal mit einem Typen gesprochen, der das Piercing gestochen hat.
Der Cola, oder?
Der Cola, ja.
Ich kenne zwei Leute, die das Piercing hatten. Namro, bin ich der Meinung, hat das auch.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Eine piercende Person aus Dortmund, bin ich der Meinung. Aber ich habe auch gehört, dass die Leute damit nicht wenig Probleme gehabt haben. Aber muss man ja auch wieder sagen, ja, man hat ja halt unten einfach so einen Muskel.
Also wenn du da mal reingreifst und von unter der Zunge auch mal greifen willst, so, das ist schon, also sack viel Haut, die du da bewegst und halt auch nicht ganz ungefährlich.
Auch ein krasser Muskel einfach, ne?
Ja, wie gesagt, Sehnen, Blutgefäße.
Und ich glaube, das ist die größte Gefahr einfach, ne? Mit den Blutgefäßen, die dort liegen. Hm. Aber ich muss tatsächlich sagen, das Risiko Mandible Piercing, ich hatte auch noch nie die Anfrage.
Ich habe eine gekriegt auf der BMX, ob ich nicht Bock habe, das mal zu stechen.
Und das Verrückte ist ja, ne? Man hat diesen voll langen Stichkanal und das Einzige, was man von außen sieht, also es ist schon ein Piercing für jemanden, der es sich selber beweisen will, ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es gibt ja einige Body Modifications, wo man sagt, ey, weißt du was, die sind in einem gewissen Level, die hätte ich ja auch gern.
Ja.
Aber das Einzige, was man von außen sieht, ist eine Kugel.
Ne? Ja, kannst du auch was anderes draufschrauben. Aber kannst ja halt auch einen Dörmelenke an die Stelle setzen.
Ja, oder lass dir halt das Kinn piercen. Nein, ich finde, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich in meiner noch wilderen Zeit, wo ich Piercings, ich glaube, selbst da war es mir zu krass gewesen.
Es fällt mir gerade noch ein Bild von einem Piercing, was auch hoffentlich niemand so richtig sticht, aber mal gestochen wurde, ist die Achillesferse. Da habe ich mit dem Cola auch mal drüber gesprochen, da habe ich Bock drauf gehabt und dann habe ich mich aber nicht getraut. Aber so ein Stab hinten an der Ferse, so zwischen Achillessehne und Knöchel.
Ja, da macht man auch nicht einfach nur so einen 1,6er Stab rein, sondern da kommt schon so ein dickes Ding rein.
Ja.
Da muss man aber auch sagen, ne, mit Laufstabilität und der Belastung, die auf so einem Fuß drauf liegt, ne, das ist schon ganz schön heavy. Ne? Also wenn man dann sagt, ey, weißt du was, meine Lieblings-Suspension-Art ist an den Achillessehnen aufgehangen zu werden, kopfüber. Also ich meine, Fakir Mustafa hat ja auch hinter den Brüsten die Flocks gehabt, um einfach schnell hängen zu können, ohne langwierig
sich an die Haken wieder zu gewöhnen, die Wunde wieder anzulegen.
Haken einsetzen zu müssen. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, dass man an der Achillessehne nicht hängen kann. Wir haben total vergessen, am Anfang zu sagen, dass die Don'ts, die wir nennen, wir haben ja jetzt schon gesagt, manche haben Fragezeichen, manche sagen, wir gehen überhaupt nicht. Aber natürlich sprechen wir hier von unserer Meinung und von unserem aktuellen Kenntnisstand. Und wenn irgendjemand sagt, so, hey, da habt ihr aber den und den Punkt vergessen, wenn man das so und so macht, dann funktioniert es, dann lasst uns das gerne wissen. Manche Sachen sind halt auch einfach unsere Meinung.
Ja.
Und weil wir das sagen, heißt es nicht, dass es unumstößlich ist.
Und das ist keine Allgemeingültigkeit. So, jedes Studio darf das selber entscheiden, so wie jede Kundschaft auch entscheiden darf, in welches Studio es geht.
Wobei man sagen muss, es gibt halt Sachen, die sind halt so unfassbar gefährlich, wo man dann sagen sollte, okay, wenn Dinge lebensbedrohlich werden, zum Beispiel einen Nabelbruch zu piercen.
Ja.
Ne? Also wenn man sagt, da wo der Bauchnabel sich nach einem Nabelbruch nach außen stülpt, dann nehme ich die Ausstülpung und pierce die, so als wäre das das Lippchen des Bauchnabels. Ja. Da muss man sagen, das ist ein Piercing, was lebensgefährlich werden kann.
Grob fahrlässig.
Weil man dann einfach Darm verletzt.
Ja.
Und manchmal ist das nicht so gut sichtbar, finde ich. Deswegen, sobald ich die leichteste Ausstülpung im Bauchnabelbereich sehe, taste ich die ab. Mhm. Und ich finde, man kann das mega gut fühlen,
ja,
wo das Bauchmuskelgewebe gerissen ist und sich Darm rausdrückt. Mhm. Und ich hatte jetzt neulich einen Kunden gehabt in Kassel, bei dem habe ich das auch gesehen. Und ich hatte wenige Tage vorher eine Kundin in Berlin und bei der war das wirklich doll zu sehen. Und sie war auch unzufrieden mit ihrem Bauchnabel gewesen, weil sie es wirklich weit ausgestülpt hat. Also es waren jetzt nicht nur so ein paar Millimeter, sondern es war wirklich eine ausgestülpte Beule. Ich fand es mega spannend. Und sie so, kann man es nicht piercen? Und das Schmuckstück drückt das dann wieder rein. Ne? Oh, also auch. Die Idee war, das Fältchen über dem Nabelbruch zu piercen, damit der Schmuck genug Druck ausüben kann, um diesen Darm wieder zurück in den Bauch zu schieben. Und da war wirklich echt daumenbreit eine Lücke drin gewesen. Und ich habe gesagt, dass das was Medizinisches ist. Und bei dem Kunden, der ist tatsächlich, und das war ganz cool, weil der sich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag schon bei mir zurückgemeldet hat, der ist dann direkt zu einem Chirurgen gegangen und hat das angesprochen und hat gesagt, hey, ich war in einem Piercingstudio und ich war schon die Zweitmeinung gewesen. Der war vorher schon in einem anderen Piercingstudio gewesen und die haben gesagt, ja easy, wir können deinen Bauchnabel piercen.
Ja.
Und dann war der bei dem Chirurg und der hat gesagt, ja, das ist ein Nabelbruch. Und wir sollten das auf jeden Fall operieren, weil je älter du wirst und je mehr sich dein Gewebe verändert, einfach, dass das Gewebe an Kollagen verliert und weicher wird und das Muskelgewebe auch abbaut, desto größer wird diese Spalte. Mhm. Und jetzt konnte der halt noch mit einem relativ kleinen Eingriff, konnte das halt einfach wieder geschlossen werden.
Ja.
Und der Arzt hat dann gesagt, in 1 bis 1,5 Jahren, fand ich auch wirklich, wirklich gut, dass der so einen langen Zeitraum genannt hat, kann das Bauchnabelpiercing gestochen werden. Weil manchmal hat man das ja tatsächlich so, dass die Leute aus der Chirurgie kommen und sagen, ja, ist 2 Wochen her, mein Arzt, meine Ärztin hat gesagt, ich kann das Piercing machen. Und wir so, nein, das ist vielleicht ein bisschen zu früh, das ist ja noch gar nicht abgeheilt. Aber der Chirurg hat auch gesagt, dass wenn man das später erst entdeckt hätte, dass die dann hätten ein Netz einsetzen müssen und dass das halt komplizierter gewesen wäre.
Ja.
Und es kann halt auch lebensbedrohlich werden. Ne? Und dementsprechend hat sich der Kunde voll bei mir bedankt und hat gesagt, oh, du hast so viel Ahnung von Anatomie und dass dich das überhaupt interessiert hat. Und das war auf jeden Fall eine ganz coole Sache gewesen.
Ja.
Genau, da muss man einfach ganz klar sagen, das ist fahrlässig. Das ist nicht mehr so, ja, da streiten wir uns jetzt darüber, kann man das machen, kann man das nicht machen. Das kann man nicht machen.
Nee. Und da ist es wirklich auch wichtig zu wissen, was tue ich denn da? Und da ist Piercen auf einmal nicht mehr nur, ja, du musst ja nur mal eine Nadel durch ein Hautfältchen packen.
Genau, ja, definitiv. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass die Bauchnabelfalte von diesem Nabelbruch weit genug weg ist, ne? Wenn du sagst, okay, da wo ich abtaste, wo die Falte ist, dahinter ist es hart in Anführungsstrichen, da merke ich, da ist Muskel, wenn es zu nah beieinander liegt. Mhm. Aber ich bin der Meinung, lieber einmal abklären lassen, als was machen und sich zu verschätzen. Und wie gesagt, wenn ich bei Kunden und Kundinnen irgendwas merke, was gesundheitlich Probleme machen könnte, auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht unbedingt direkt mit dem Piercing zusammenhängt, versuche ich das irgendwie auf sensible Art und Weise zu kommunizieren.
Ja.
So wie man auch kein Intimpiercing sticht, wenn man da irgendwelche Hautveränderungen sieht und sagt, keine Ahnung, oder ein Lippenpiercing sticht, wenn jemand einen Herpes hat.
Genau, das wäre
meine ein guter Meinung, Vergleich. Meine Meinung, auf jeden Fall. Ja, finde ich wieder so ein Piercing, wo man sich ein bisschen streiten kann, das Prinzessin Albertina.
Ja, würde ich auch sagen, hier muss ich mich auch ein bisschen bedeckt halten, weil mir mein Erfahrungsschatz nicht genug Wissen mitliefert und alles, was ich zum Prinzessin Albertina sagen kann, halt wirklich aus Fachbüchern oder von Erzählungen herrührt.
Kannst du sagen, wie das Piercing verläuft?
Ja, das Prinzessin Albertina, also dem Prinz Albert ist ja an der männlich gelesenen Anatomie das wohl bekannteste Piercing, der Ring, der vorne an der Spitze hängt und aus der Harnröhre kommt. Und das Prinzessin Albertina ist letzten Endes das weibliche Pendant dazu, also das an der weiblichen Anatomie in der Harnröhre eindringende, aus der Vaginalöffnung wieder austretende Schmuckstück, ist gepierst mit einem Ring, der im Optimalfall mit einer Kugel verschlossen ist, aber später auch gewechselt wird auf ohne Kugel. Ich finde, optisch ist es eine super interessante Sache. Warum wir das in unserem Repertoire nicht haben, ist erstens, weil die Anfrage zu gering ist. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass du jemanden brauchst, die an ihrer Anatomie die Harnröhre penetrierend auch bearbeiten kann. Also eine große oder eine vorgedehnte Harnröhre benötigt, damit das Schmuckstück da drin auch Platz findet und der Harn trotzdem auch noch abfließen kann. Aber selbst wenn das gegeben ist, hast du aus der Vaginalöffnung mit Drehen des Schmuckstückes halt immer wieder einen Keimtransport in die Harnröhre rein. Und ich finde, wenn man schon eine kurze Harnröhre hat, weil Gott es so wollte, und man da drunter mit,
jetzt hast du Gott mit ins Spiel gebracht. Amen.
Amen. Dann muss man ganz klar sagen, ist ja der Harnwegsinfekt eh schon so eine Sache, die ziemlich häufig und einfach passiert an weiblicher Anatomie. Und insofern sollte man sich klar darüber sein, dass das durch den Ring halt auch förderlicher wird.
Ja, definitiv was man besprechen sollte und sagen sollte, hey.
Aber würde ich nicht sagen, dass es ein unmögliches Piercing ist, ist aber das Piercing, was wir bei uns nicht machen und nicht anbieten.
Genau, auch wieder was die Gesundheit nachhaltiger, negativer beeinträchtigen könnte.
Ja.
Und ich meine, es gibt auch Personen mit Vulva, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie eine Blasenentzündung gehabt. Und dann habe ich Leute im Freundeskreis, die sagen, vor meiner Menstruation bekomme ich immer eine Blasenentzündung. Und ich denke mir immer, Alter, du arme Maus. Und dann am Ende von der Periode am besten noch einen Pilz. Mhm. Und dann bist du schön 3 Wochen ausgenockt. Ja, wenn wir uns über Bakterien unterhalten, dann ist ja auch definitiv das Anuspiercing ein Thema.
Ja.
Jetzt klingt es so, als ob wir wahnsinnig wären und einfach nur danach gesucht hätten, welche Piercings man nicht machen sollte. Aber es gibt Anfragen dafür.
Ja, und es gibt Berichte darüber. Wir kennen Leute, die das Piercing auch schon umgesetzt haben.
Leute? Mehrzahl? Ich kenne nur eine Person.
Ja.
Ich kenne nur eine Person. Naja, man muss halt einfach sagen, ne? Da, wo Kot ist. Ich weiß gar nicht, produzieren wir in unserem Körper irgendwas, was mehr keimbelastet ist als Kot?
Speichel.
Du würdest sagen, Speichel hat mehr Keime als Kot.
Ich glaube, dass deine Mundhöhle mehr Bakterienstämme enthält als dein Arsch. Ja.
Aber wenn in eine meiner Wunden am Körper Speichel kommt und wenn in eine andere Wunde, ja, am anderen Arm Kot kommt, lass uns doch bitte darüber reden, wie diese beiden Wunden sich verhalten werden. Naja.
Also, sie werden beide nicht optimal heilen.
Hä, aber man sagt doch immer, mach Spucke drauf. Man sagt doch immer, mach Spucke drauf.
Ja, dann hört es auf zu bluten, heilt doch aber nicht besser.
Nee, ich glaube, es hört auf zu jucken bei einem Mückenstich.
Auch das. Willkommen in der Lach- und Sachgeschichtenrunde.
Ja, ne, also ich finde, das ist relativ naheliegend. Man befindet sich in einem Muskel. Und das finde ich auch wieder die Problematik. Wir befinden uns in einem Schließmuskel. Und es gibt einfach die Gefahr, dass dieser Schließmuskel, wenn der an irgendeiner Stelle durchtrennt wird, im Nachgang nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Ich finde.
Das heißt, wenn jemand einen schon nicht funktionierenden Muskel hat, dann wäre das Piercing auch in Ordnung?
Das muss die Person für sich selber wissen, weil man ja trotzdem noch immer ein ziemlich hohes Infektionsrisiko hat, weil man einfach nicht daran vorbeikommt, dass das, was aus dem Darm in die Welt hinaus möchte, irgendwann an diesem Piercing, mit diesem Piercing in Kontakt kommt. Ich kann doch nicht den Leuten sagen, fass dein Piercing nicht mit ungewaschenen Händen an, ja, und dann sagen.
Aber kack an dein Piercing vorbei.
Kacker drauf. Entschuldigung, war gerade Kinderwochenende. Aber hey, keine Ahnung. Wenn jemand ein Anuspiercing hat, was gut abgeheilt ist und da Tipps und Tricks hat, in meinem Hygienekopf geht es nicht auf.
Ich finde auch,
Ich wüsste auch nicht, wo da anzusetzen ist.
Ich wüsste auch nicht, wie ich es halten soll, wollte ich sagen, die ganze Zeit. Nein.
Okay, ja. Also finde ich auch wieder ein Piercing, was halt einfach gesundheitlich gefährlich werden könnte. Und nicht im Sinne von wegen, das wächst raus. Und natürlich kann man bei jedem Piercing sagen, das kann ja eine Infektion bekommen. Aber es ist ja genauso, wie wenn ich mir die Hände piercen lasse.
Ja. Das sind wir beim nächsten Thema, ja.
Ob ich mir nun jetzt ein Handweb setzen lasse, das ist, wenn ihr den Daumen und den Zeigefinger voneinander spreizt, dann entsteht hier diese kleine süße Schwimmhaut. Und wenn man durch diese Schwimmhaut durchpierst, dann nennt man das Handweb. Das gibt es, glaube ich, einmal oberflächlicher, wenn man hier einfach dieses weiche Gewebe, das bei mir mittlerweile schon so elastisch ist, dass wenn man den Biss ein bisschen zieht, dass das erstmal in der Position bleibt. Gibt aber auch Leute, die waren richtig crazy gewesen. Und das meine ich nicht mit Werten crazy, die wirklich weiter hinten dann durch den Muskel gegangen sind, damit es halt nicht rauswächst.
Na, es gibt halt die Technik gepierst und es gibt die Technik geschnitten und vernäht. Aber in beiden Fällen ist es nur durch die Haut.
Aber wenn ich hier hinten durch den, ich habe das schon gesehen, durch den Muskel.
Ist mir nicht bekannt, ich kenne es nur...
Vor KI, ne?
Okay, ja, das ist mir nicht bekannt. Ich kenne es nur durch die Haut, aber...
Ist das ein Muskel oder ist das eine Sehne? Sehne und Muskel, ne? Hier ist Sehne, dahinter ist Muskel. Okay, Anatomie mit Tanja.
Aber wie gesagt, Handweb oder Dermal Anchor auf dem Finger, Piercings am Ringfinger... egal wie romantisch euch die Vorstellung erscheint, wenn ihr in irgendwelche Taschen, in irgendwelche Hosentaschen oder Rucksäcke greift, mit allem, was da drinnen steht, bleibt ihr dran hängen, schlagt gegen, verreißt es, fasst mal ins Spülwasser.
Oder wir gehen wieder zurück zum Toilettengang. Ich habe heute Lust, über die klassischen Körperfunktionen zu sprechen. Mhm. Ne? Also ich meine, man macht das ja auch alles wieder sauber, ne? Mit den Händen. Also, ne? Und man darf nicht, naja, da ist ja aber Klopapier dazwischen, ne? Das ist nicht dicht. Meine Lieblingsanfrage war gewesen, eine Person, die einen Dermal Anchor auf die Hand haben wollte. Und wir streiten, also was heißt streiten? Wir streiten uns ja im Laden nicht. Aber wir haben auch mal drüber geredet, macht man Dermals am Unterarm oder macht man die nicht? Kritische Geschichte auch, definitiv. Aber die war Friseurin. Dann heißt ich so, was arbeitest du denn? Sie so, ja, ich bin Friseurin. Ich so, und du willst einen Dermal Anchor an der Hand haben? So mit dem ganzen Haare waschen und was weiß ich nicht was.
Durch Haare fahren.
Ja, naja, habe ich auch noch nicht gemacht, muss ich sagen. Ist eine von den Sachen, wo ich sagen kann, in diese Jugendsünde bin ich als Junior-Piercerin nicht reingetreten.
Liebe Grüße an meinen Bruder, dem habe ich mal zwischen die Knöchel seiner Faust habe ich mal Skindiver und Dermal Anchor gesetzt.
Und die haben wie lange gehalten?
Solange, dass er ein WhatsApp-Statusbild damit haben konnte, auf alle Fälle.
Gab es da schon WhatsApp?
Ja, das gab es.
Ich glaube, der hat das als sein Instagram, sein Instagram-Profilbild gehabt.
Immer noch, ja, aber WhatsApp auch.
Wie lange ist das denn her?
Jahre, 2006 vielleicht, 2007. So in
da
dem Dreh.
Schon WhatsApp. Vor 20 Jahren.
Ja. Ja, vielleicht hat er das Bild auch später in WhatsApp reingepackt. Keine Ahnung.
Ah, okay.
Aber er hat es in seinem WhatsApp-Status gehabt.
Ich muss das später recherchieren. Seit wann gibt es WhatsApp?
Ja. Ansonsten habe ich mir selber natürlich auch an diverse Finger, auch Skindiver und sowas gesetzt.
Du hattest ja überall Skindiver. Du hast ja auch zwischen den Rippenbögen, oder?
Da hatte ich Dermal Anchor, Skindiver hatte ich um den Knöchel.
Oh Gott, du weißt sogar noch, wo du einen Dermal Anchor und wo du einen Skindiver hattest.
Ja, und Skindiver hatte ich auch an meinen Zehen, genau so 3-4 Millimeter hinterm Nagelbett. Da habe ich mir reingepanscht und habe mir den Schmuck reingestellt. Das hält so lange, bis man dann im Sommer denkt, hier, ab in Flipflop rein. Und der Flipflop sich denkt, den Fuß nehme ich mit, aber den Schmuck lasse ich draußen. Und dann ploppt das einmal und dann waren die weg.
Ich habe mich schon gefragt, wie das im Winter mit so einer Stricksocke funktioniert. Aber okay. Weil wir gerade bei Dermal Anchor sind, du hast gesagt, ja, da sehe ich gar kein Problem. Aber diese Back-Dimples, diese auf dem Rücken, keine Ahnung, die sind jetzt wieder im Kommen, ne? Dass wenn man so eine tief ausgeschnittene.
Problem mit.
Tief ausgeschnittene Hose hat. Das ist super selten, dass ich mit was ein Problem sehe und du nicht, ne?
Ja.
Im Piercing-Bereich. Also meistens ist es eher andersrum.
Also deine Aussage war ja von wegen, dass da zu viel die Klamotte draufdrückt. Und ich denke mir so, wenn da zwei Dimples sind, dann liegt der Schmuck doch unter dem Niveau dessen, wo die Hose drauf liegt. Weil die liegt ja in den Kuhlen, der Schmuck.
Wie lange ist denn das her, dass du mal so eine Stretch-Jeans angehabt hast?
Also ich habe jetzt erst eine Kundin gehabt, die hat eine Stretch-Jeans gehabt zu dem Termin, wo wir die Back-Dimples gemacht haben. Und wir haben dreimal geguckt und wir konnten die Hose hoch und runter ziehen. Also nur ein gewisses Maß, ohne dagegen zu kommen. Es funktioniert. Wenn die Dimples, also wenn die Arschgrübchen und für alle Leute, die wieder nur akustisch uns folgen.
So wie alle, wie außer alle. Steff.
wenn ihr am Rücken, im Übergang, also im Rücken-Hüftbereich zwei Vertiefungen habt.
Ein invertierter Höcker. Ist doch so. Hallo, wie bei so einem Kamel. Ne?
Aber jetzt denken die beiden. Jetzt denken
und
die
das
beiden,
in der Mitte ist ein invertierter Höcker.
Aber die Dimples liegen links und rechts der Wirbelsäule, nicht auf der Wirbelsäule linear. Ne? Insofern.
Hä, das hat doch aber damit nichts zu tun.
Eieiei.
Das ist ein invertierter Höcker.
Ja, naja, okay, also Entschuldigung. Im Hüftbereich, wenn da zwei Vertiefungen sind, dann kann man dort letzten Endes auch zwei Dörmelenker einsetzen. Das funktioniert nicht, wenn die Dimples das gleiche Niveau haben wie der restliche Rücken. Ja,
dann ist kein Dimpel mehr, oder?
Dann ist kein Dimpel, ja, genau.
Dann ist kein Grübchen.
Dann würde ich es auch nicht setzen.
Grübchen ist schon.
Ansonsten denke ich, ist eine schöne Stelle.
Ich glaube, wenn man mal so einen Gürtel eng schnallt.
Ich habe damals der Nina welche gesetzt, so noch bei Trendline. Noch bei Trendline. Liebe Grüße gehen raus. Habe ich welche gesetzt und die hat gesagt, so, die konnte selbst mit den Schmuckstücken noch die Badewanne runterrutschen, wie sie es als kleines Kind gemacht hat, ohne Probleme. Also insofern geht das meistens. So.
Ich wollte gerne, dass wir auch darüber reden, dass es nicht in Ordnung ist, das Zahnfleisch zu piercen. Und dann hat Enrico zu mir gesagt, als ob jemals jemand das Zahnfleisch gepierst hätte. Da haben doch Leute nur zwischen ihre Zähne Schmuck gesteckt. Ich so, das sehe ich auch problematisch. Aber Zahnfleischpiercings waren auch mal ein Ding.
Das
aber
ist
halt auch
verrückt.
Richtig lange her. Dann hast du mir dieses Bild vorhin gezeigt und hast gesagt, das ist doch gefaked. Und ich so, nein, das ist auch genau das Bild, was ich meine, wo jemand über den Schneidezähnen
zwischen den Schneidezähnen durchs Zahnfleisch gepierst wurde.
Ja, ja,
und davon
also da,
gibt es ein Foto auf der fünften Google-Seite.
Ja, weil es schon lange her ist.
Ja, und ja. Es gibt nur dieses eine Foto.
Ja, macht man auch nicht.
Bitte macht das nicht.
Und keine Augenlid-Piercings.
Ja.
Also Auge.
Und das ist wirklich verrückt, weil das kommt hin und wieder wirklich mal als Anfrage auch durch.
Also Anfragen kriege ich da nicht mit, aber es liegt vielleicht einfach daran, dass ich seit einer Weile die Anfragen nicht mehr bearbeite.
Ja.
Also gerade schon, aber eigentlich nicht. Augenlid ist aber auch so ein TikTok-Trend jetzt gewesen irgendwie.
Ja.
Und ich meine, ist ja auch so ein weiches Gewebe und so ein kurzer Stichkanal. Ich glaube, für das Lid selber ist das nicht so das Ding. Aber ich glaube, für das Auge ist das halt ein ganz schönes Ding. Ja. Muss man halt einfach sagen, ne? Wenn man sich nicht mal die Augen rubbeln soll, weil so ein Auge so empfindlich ist, vielleicht kein Metall reintun.
Mhm.
Rantun.
Das gab ja auch mal dieses ins Augenweiß gesetzte Steinchen, so ähnlich wie Zahnsteinchen, die man sich ins Augenweiß setzen konnte.
Das kenne ich.
So halb implantiert.
Halb implantiert?
Ja, ja, also wirklich
so
chirurgisch so runtergeschoben unter die Haut
also
und dann hast du so ein Sternchen im Augenweiß neben deinem deiner Augenfarbe.
Aber dann eher so initiiert, also eher wie
keine
so
Ahnung, wie das
so
funktioniert hat.
Augentätowierung, die wird
war auf alle Fälle. Vielleicht habe ich auch nur ein Bild im Kopf und es gibt es gar nicht. Hört auf mit dem Scheiß. Lass die Augen in Ruhe.
Lass die Augen in Ruhe. Vielleicht hast du einfach von geträumt und es kommt dir jetzt so echt vor, ne?
Vielleicht. In den Vorbereitungsträumen dieser Folge hier kam mir das durch den Kopf geschossen.
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, unser Gehirn kann sich nur so an 30% erinnern.
Ja, und auch die sind fragwürdig, ob die wirklich so, passiert sind.
Ich weiß nicht, wie viel Prozent falsch. Wenn man sich so Studien anguckt, dass selbst wenn man so bei Polizistinnen, die es ja gewöhnt sind, Augenzeuginnen zu befragen zu dem, was sie gesehen haben, oder auch mit Anwältinnen gibt es diese Studien. Das heißt, die wissen sogar, ich werde im Nachhinein befragt, was ich gesehen habe. Und selbst die kriegen irgendwie nur so 30-40% Wahrheit von dem, was passiert ist, zusammen. Kann man sich auf einmal an eine Autofarbe nicht mehr erinnern oder so. Das ist sich ganz sicher. Ey, die war doch grün.
Ja, ja.
Dabei war die Karre gelb. Naja, okay. Heilversprechen.
Das wäre unser zweites Topic gewesen, ne? Neben all den Piercings, wo wir gesagt haben, so.
Mach die mal nicht.
Mach die mal nicht.
Aber mach halt auch mal kein Heilversprechen, ne?
Mach mal auch bei manchen Piercings, die es einfach gibt und die es klassischerweise gibt und die ihre Daseinsberechtigung haben, pack da nicht noch was mit drauf.
Also kein Abnehmen-Piercing.
Kein Antimigräne-Piercing.
Obwohl ich finde, wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gerne Abnehmen-Piercing, zu sagen, hey, weißt du was, lass ein Zungenpiercing machen, weil die nächste Woche wird mit Essen schwierig.
Ja.
Nee, aber genau, der Klassiker ist ja das Migräne-Piercing, ne?
Ja.
Das Days-Piercing, wo dann ausgemessen wird der Akupunkturpunkt und dann gesagt wird, okay, wir piercen diese Stelle und dann geht deine Migräne weg.
Ja.
Und das Ding ist ja auch, dass es einfach so unglaublich viele Berichte dann von Personen gibt, die durch ihr Piercing geheilt wurden. Und man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass so ein Placebo-Effekt medizinischen Wert hat.
Ja, ja.
Also der Placebo-Effekt funktioniert.
Ja.
Also ich meine, in Testgruppen, wo Leute mit Medikament und mit Placebo getestet werden, wird das Medikament, glaube ich, nur anerkannt, wenn es so und so viel mehr Wirkspektrum hat.
Ja.
Und manchmal haben die Leute mit dem Placebo aber halt extreme Verbesserungen. Und das ist halt dieses, der Glaube versetzt Berge. Und die Problematik, wo ich da das Don't sehe, ist einfach, du als professionelle Piercerin, du als professioneller Piercer, mach mit dem Leid der Leute keine Kohle.
Und das ist halt der Punkt, den ich vorwerfe. Ey, wenn die Leute sagen, so, ich steche dir ein Piercing, es kostet genauso viel wie jedes andere Piercing, so, und eventuell könnte es helfen, dass du vielleicht nachher weniger starke oder vielleicht auch keine Abnehmen- oder Zunehmen-Probleme mehr hast, dann ist das gut. Aber wenn ich mir dann anhöre, so dass bei uns im Laden Leute ankommen, die sagen, die haben für das Piercing 250 Euro bezahlt und haben da einen Kunststoffstab mit zwei Kunststoffkugeln drin an einer Stelle, die nicht ordentlich abheilen will, haben das auf beiden Seiten machen müssen. Das heißt, die haben das Doppelte bezahlt.
Also ich finde, den Leuten zu sagen, die mit so einem Wunsch zu dir kommen, so hey, ne, also ich meine, jetzt abnehmen ist jetzt nicht so dieses, die Leute kommen zwingend mit einem Krankheitsbild an. Manche Leute wollen einfach dünner sein. Und das auch ohne zu werten. Aber da kommen Leute mit Depressionen, da kommen Leute mit Migräne, da kommen Leute mit Angstzuständen. Und die fragen, kannst du mir dieses Piercing stechen, damit diese Sachen geheilt werden?
Und vor allen Dingen, da kommen ja Leute nicht hin, so die denken, oh, ich gehe den einfachsten Weg und ich habe gehört, das geht so. Und die fangen gerade mit ihrem Leidensweg an. Nein, da sind ja auch Leute dabei, die haben nur noch jeden Strohhalm, den die greifen. Und greifen dann nach dem Strohhalm auch.
Und ich finde da ganz wichtig, den Leuten nicht zu sagen, ey, das ist Bullshit, was du da irgendwie gelesen hast oder was man dir erzählt hat, sondern zu sagen, hey, es gibt keine wissenschaftlichen Studien dazu.
Die wird es auch nie geben.
Wenn du dich mit Leuten unterhältst, die Akupunktur machen, dann sagen die dir in den meisten Fällen, dieser Akupunkturpunkt liegt an einer anderen Stelle.
Entweder das oder?
Dass man einen Akupunkturpunkt nicht dauerhaft reizen kann.
Ja, deswegen ist eine Langzeitakupunktur nach dem Tag X vorbei und dann wird die Nadel wieder entnommen.
Genau,
sonst würde man dir die doch einsetzen und würde dich ein Jahr lang damit rumlaufen lassen.
Und dann brauchst du eine Pause und dann kann man den Punkt wieder triggern. Aber den Leuten zu sagen, so, hey, weißt du was, wenn du das Piercing voll schön findest und du dir bewusst darüber bist, weil es geht ja meistens um Knorpelpiercings, dass die eine Abheilungszeit von 9 bis 12 Monaten haben. Du kommst her mit einer Migräne. Du weißt, du kannst auf dem Ohr dann erstmal nicht liegen. Und wenn du drauf liegen willst und dir ein Nackenkissen besorgst, aber manche Leute mit Migräne, bei denen reicht das ja schon aus, den Nacken um so und so viel Grad mehr oder weniger zu strecken oder zu biegen und schon haben die halt einfach die nächste Migräne. Ne? Ja. Zu sagen, hey, weißt du was, wenn du das Piercing mega schön findest und du willst es wirklich haben und du hoffst darauf, dass es diesen Nebeneffekt hat, dass dadurch deine Migräne besser wird oder weggeht. Und du dir darüber bewusst bist, dass das, was dann passiert, ein Placebo-Effekt sein wird,
ja,
dann mache ich dir das voll gerne. Und wenn du dich irgendwann bei mir meldest und sagst, meine Migräne ist weg, dann sage ich, hey, ist das super.
Ja.
Dann ist das super. Ich habe auch schon mal eine Person gehabt, da habe ich einen Helix gepierst und die hat später gesagt, meine Migräne ist weg, seitdem ich das Piercing habe.
Ich war mal Migränepatient, irgendwann war meine Migräne weg und ich habe seit Jahr und Tag keine Migräne mehr. Wenn, dann nur noch übel selten. Ich habe aber mir dieses Piercing stechen lassen so und ich habe daraufhin nochmal ein Dreivierteljahr lang richtig schöne Clusterkopfschmerzen entwickelt. Also
das hat man ja auch manchmal, dass Leute sagen, ich habe mir ein Piercing am Ohr stechen lassen und habe jetzt auf einmal so einen Druck.
Ich habe das auch manchmal
Kopf,
bei der Bridge, dass die Leute sagen, so ich hatte, nachdem ich mir die Bridge abstechen lassen, so habe ich Kopfschmerzsymptome gehabt in der ersten Nacht. Ja, kann passieren. Kopf.
Ja, aber auch die Irritierung, das Irritieren der Augen, ne? Mhm. Genau. Wir wollen gerne nochmal eine Folge machen, wo wir über diese Akupunktur-Piercing-Thematik genauer eingehen. Aber wir wollten auf jeden Fall sagen, dass wenn Piercer und Piercerinnen dir versprechen, dass dein Piercing dein Leid von dir nehmen wird, dann ist das nicht in Ordnung.
Noch weniger in Ordnung, wenn du dafür extra bezahlst. Und auf alle Fälle ratsam, eine Zweit- oder Drittmeinung dir noch einzuholen dazu.
Und es kann vielleicht sein, dass wenn du Depressionen hast, dass du dir ein Piercing stechen lässt und dass es dir vielleicht für ein paar Wochen einfach ein bisschen besser geht, weil du sagst, hey, weißt du was, ich habe hier was für mich und für meinen Körper gemacht, wo ich jeden Tag in den Spiegel gucke und mich übel freue. Und es mag sein, dass es die aktuelle Zeit besser macht, aber die Depressionen haben ja einen Ursprung und Angstzustände haben einen Ursprung.
Ja, und der Akupressurpunkt an deinem Ohr oder Akupunkturpunkt an deinem Ohr, der wird den Rucksack nicht leer räumen und den Rucksack dir nicht von den Schultern nehmen. Das wird halt da bleiben, so leid es tut. Aber es gibt so ein ganz, ganz süßes Reel, was mir dabei gerade eingefallen ist, wo jemand da steht und sagt so, Depression? I don't have depression. I got a new hole in my face and a beautiful piece of jewelry. Nothing too depressed. Ja, und das ganz süß erzählt. Aber natürlich ist eine Depression, die du mit dem Piercing nicht runtergespielt bekommst.
Und das, was du gerade als ganz süß beschrieben hast, finde ich teilweise problematisch, wenn Leute sagen, ich brauche keine Therapie,
ja,
ich brauche einfach eine neue Tätowierung, ich brauche einfach ein neues Piercing.
Ja, ja.
Weil, ja, wie gesagt, vielleicht heilt es gerade den Moment und ich will nichts dagegen sagen, den Moment zu heilen und für jetzt zu tun, was getan werden kann. Aber es ist einfach nicht der Ursprung.
Ja.
Ne? Und deswegen bin ich dann immer so ein bisschen, ja, ich kann meine ADHS-Symptome halt jetzt auch damit beruhigen, dass ich 35 Sachen bei Amazon bestelle und dann sage, boah, mir läuft Dopamin über, yay, geil, und sitze danach dann in der
Stehst
Ecke.
Stehst aber halt beim nächsten Tag wieder so da, ne?
Ja, eben drum. Naja, lass uns darüber reden, was die Don'ts vor einem Piercing sind.
Naja, also ein operativer Eingriff wäre zum Beispiel so eine Sache, die ich vorher ungern machen würde.
Wie lange?
Oh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, wir hatten uns auf 4 bis 6 Wochen geeinigt.
Genau, ich glaube auch in unseren AGB stehen 4 Wochen. Ich würde aber sagen, check deinen Körper halt trotzdem ab.
Oder lass ihn nochmal, besprich das mit dem Arzt, sind nochmal Nachuntersuchungen geplant, muss nochmal ein Röntgen, ein MRT gemacht werden. Bist du noch am Medikamenten nehmen? So, ist ein zweiter Eingriff notwendig und war das nur eine Teilstrecke, die ihr dort gemacht habt? Und. Ja, also insofern klar.
Und da würde ich auch unterscheiden, ob, keine Ahnung, hatte ich eine Blinddarm-OP und möchte mir ein Ohrläppchen piercen lassen? Ich bin wieder fit, ich bin wieder regeneriert, alles tutti, ne? Oder ich habe mir die Brust vergrößern oder verkleinern lassen und möchte mir gerne den Nippel piercen.
Ja.
Dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ne, dann würde ich auch eher von einem Jahr sprechen.
Auf jeden Fall.
Ne? Aber halt einfach Eingriffe, die nicht im Bereich des Piercings sind. Einfach damit das Immunsystem halt wieder da ankommen kann, wo es halt, ich wollte gerade sagen, vor der Operation war, aber je nachdem, was man gehabt hat, könnte es sein, dass es vor der Operation auch schon irgendwie angeschlagen gewesen ist. Das Gleiche ist mit Antibiotikum. Da sagen wir auch, die letzte Antibiotika-Einnahme vor deinem Piercing sollte 2 Wochen her sein.
Ja.
Und es ist auch völlig egal, ob man nur mal wegen einer Blasenentzündung so ein Ein-Tages-Antibiotikum genommen hat oder halt länger. Mhm. Es geht einfach darum, dein Körper hat da was gehabt, was er alleine nicht bearbeiten konnte.
Oder im Umkehrschluss zu sagen so, wir wollen, dass dein Körper so gut wie möglich funktioniert und so gesund wie möglich ist, um sich vollends um die Piercing-Heilung zu kümmern.
Ja, voll. Ja. Ne? Also wenn dein Körper das schon nicht alleine geschafft hat, ist es dann sinnvoll, eine Wunde zu eröffnen und dort einen Fremdkörper reinzutun.
Ja. Definitiv. Ja, ansonsten ein absolutes No-Go. Formpiercen, Grundwehrauspiercing und Bauchnabelpiercing. Also wenn dir jemand sagt in den nächsten Monaten so, und jetzt schmeißen sich alle in den Matsch und jetzt wird durch den, ne? Also dann denke ich mir, vielleicht eher nicht.
Wenn Leute mich fragen, ja, kann ich Sport machen nach dem Piercing? Sage ich immer, ja, hey, komm, lauf kein Marathon und so, ne? Horch rein. Und wenn du deinen Herzschlag im gepiersten Areal merkst, redim, redim, redim. Vielleicht hast du dann ein bisschen zu dolle gemacht. Und sag den Leuten aber auch so, ey, wenn du halt gerade Bundeswehrsport machst und irgendwie im Sommer durch den Matsch kriechst, dann vielleicht nicht.
Ich sage auch so Sachen wie, ne, du hast irgendeine Competition, eine Meisterschaft oder irgendwas, würde ich es nicht machen. Klettern gehen und ein frisches Piercing ist halt auch immer schwierig, weil wenn du sagst, oh, jetzt merke ich aber ordentlich, wie mein Ohrläppchen pulsiert so. Ich will auf keinen Fall bluten, loslassen kann ich jetzt aber auch nicht.
Bist du weit oben.
Und schwimmen.
Ja, schwimmen auf jeden Fall. Jetzt sind wir aber nach dem Piercing.
Ne?
Wir sind noch davor. Wir sind noch nicht gepierst.
Ja, wir sind noch nicht gepierst.
Wir sind noch nicht gepierst.
Gut, geplanter Urlaub wäre auf alle Fälle auch noch sowas, wo wir sagen, so ist ein absolutes No-Go. Und da muss man unterscheiden zwischen, ich mache einen Städtetrip und fahre von hier nach Frankfurt und gucke mir Frankfurt ein bisschen an oder von mir aus auch Paris. Aber wenn ich jetzt in die Malediven oder in die Karibik möchte zum Baden, dann ist es vielleicht eher etwas schwieriger.
Vor deinem Piercing kannst du das aber noch machen, nur nach dem Piercing nicht.
Jetzt hast du mich erwischt. Ja, auf jeden Fall.
Ich dachte mir gerade so, hä? Aber das chronologische, warte mal.
Ja,
also
ja.
Theoretisch kannst du gestern noch auf den Malediven gewesen sein und heute dein Piercing bekommen. Es sei denn, du hast einen fetten Sonnenbrand in dem Areal.
Aber wenn du in 4 Wochen auf die Malediven willst und das heute dich piercen lassen willst, dann ist auch heute schon klar, dass das keine gute Idee ist.
Willst du jetzt ein Zeitreisethema da draus machen oder was?
Aber gut, stimmt schon.
Ne? Also Reisen ist halt vor allem wegen Baden. Ne?
Ich muss aber auch dazu sagen, ne? Also deine Liste von vor und nach dem Piercen, die hast du ja nur für dich hingelegt.
Ja,
und auf meiner Liste steht die nicht.
Entschuldigung, aber irgendjemand hat gesagt, die Rückseite brauche ich
bitte
nicht.
Bitte zum nächsten Thema.
Irgendjemand hat gesagt, die Rückseite brauche ich nicht.
Ja.
Ja, ne? Also, was soll ich sagen? wir springen zurück vor dem Piercen. Wir sind noch nicht gepierst. Heute ist unser Piercing-Termin. Was wir heute vor dem Piercing nicht mehr machen, sich einreihen.
Löten.
Ja. Egal welches Rauschmittel. Und wir werden auch regelmäßig gefragt, so, ja, hey, ich habe ADHS und ich habe das und das Medikament verschrieben bekommen. Und das ist auch ein Rauschmittel, ne, wo du ja dann einfach auch diesen Zettel mittragen musst. Ne, dass wenn du zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle kommst, dass du sagst, hallo, mir ist das verschrieben worden. Ich brauche das, um ordentlich in Anführungsstrichen zu funktionieren. Ganz ohne Wertung. Mhm. Dann bitte nehmt das weiter.
Ja.
Bitte nicht den Tag aussetzen. Ne? Anders bei Blutverdünnern.
Ja, bei Blutverdünnern. Und auch da, die Menge macht das Gift. Hier Rücksprache auf alle Fälle mit dem Arzt halten, so, damit wir nicht anfangen.
Oder der Ärztin.
Oder der Ärztin, damit wir nicht anfangen festzustellen.
Springbrunnen. Pfiou,
pfiou, pfiou. Auch rausnehmen ist keine Option mehr, weil es hört trotzdem nicht auf zu bluten.
Man muss aber sagen, viele Leute, die Blutverdünner brauchen, nehmen Blutverdünner ja, weil das Blut zu dick ist. Ne?
Ja.
Und dementsprechend haben die, wenn die Blutverdünner nehmen, eher
ein reguläres, arbeitendes Blut. Ne? Ja, aber das gibt es halt auch stärker. Markoma zum Beispiel,
das,
ne, ist starkes.
Genau, gibt es stärker auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite kann man ja halt auch sagen, ey, ich habe Kopfschmerzen und ich schmeiß mir eine ASS rein und das ist blutverdünnend. Und wenn ich die heute nehme, dann könnte das schon sein, dass es bei meinem Piercing-Termin in 2 Stunden irgendwie stärker blutet.
Ja,
das heißt,
letztens erst gehabt. Ich hatte heute Morgen Kopfschmerzen, habe ich ein Aspirin genommen. Gegen die Nervosität habe ich heute zum Mittag ein Bier getrunken. Wir können doch jetzt piercen, dich so nie.
War doch ein alkoholfreies Bier und die Aspirin war eine Ibu, oder? oder nicht? Genau, und ansonsten versucht, dich so zu regulieren und dich vorzubereiten, dass dein Körper da gut durchkommt. Das heißt, gut essen, gut trinken, gut schlafen. Und wir piercen nicht, wenn jemand schwanger ist. Mhm. Und wir piercen auch nicht, wenn zum aktuellen Zeitpunkt jemand stillt. Da gibt es mittlerweile auch Debatten drüber, ob das noch voll up-to-date ist, eine Person, die stillt, zu sagen, ich pierce dich nicht. Wir kennen wahrscheinlich nicht alle dieser Debatten, aber einige, und haben für uns weiterhin gesagt, hey, wenn du, kommt natürlich drauf an, wie alt das Kind ist, aber wenn ich einen Säugling habe, der alle 2 Stunden gestillt werden muss, weil der einfach noch so jung ist, dann muss man einfach auch sagen, diese Geschichte mit dem Schlaf kommt dann meistens zu kurz. Und wenn man in dieser neuen Lebensphase ist, in der sich eh gerade alles umstellt, also ich würde auch der nicht stillenden Person sagen, hey, wenn das Baby erst 2 Wochen alt ist, denk mal drüber nach, ob das gerade der richtige Moment ist für dein Piercing.
Und da muss man ja auch überlegen, so, also hormonell muss sich das ja alles noch einstellen. Hormonell bist du, ist dein Körper darauf ausgelegt, sozusagen, so du selbst als Person bist gerade nicht wichtig, sondern nur das, was vor dir liegt.
Genau, das hat ja mehr mit, ja klar, mit der Schwangerschaft zu tun, ne? Ob man da stillt oder nicht. Ne? Aber ja, wir haben uns weiterhin dazu entschieden zu sagen, weil manche Studien auch einfach noch nicht so ganz klar sind, ne? Was wird weitergegeben, was wird nicht weitergegeben. Und einfach auch aufgrund dessen, dass es halt im Worst Case, wenn man wirklich eine Infektion bekommt, bei der man Antibiotikum braucht, halt einfach sein kann, dass man Holter die Polter abstillen muss.
Ja, und wenn auf einmal dann diese Unwichtigkeit eines Piercings dafür Sorge trägt, sodass dein Vorhaben von, ich wollte doch aber bis zum 3. Lebensjahr stillen, nach 6 Monaten vorbei ist, dann ist das eine Sache. Auf der anderen Sache, und so schrecklich wie es klingt so, die Geschichte mit dem plötzlichen Kindstod, die ist immer noch nicht ganz klar und das kann immer noch passieren und das kann bis, also ich möchte kein Teil der Kette sein.
Niemals. Auch niemals. Nicht nur in einem könnte das die Problematik genau. gewesen sein.
Und also deswegen bin ich da raus.
Ich habe eine Freundin, die hat abstillen müssen, weil ihre Heuschnupfensymptome so schlimm geworden sind. Die wollte auch noch länger stillen. Aber die hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich muss jetzt was nehmen.
Ja.
Und hat dementsprechend abgestillt. Ne? Ja. Also manche Sachen kann man einfach nicht nehmen, wenn man stillt.
Ja.
Und natürlich könnte man darüber reden, ob man den Personen dann sozusagen die eigene Entscheidungsfähigkeit nimmt. Aber wir achten im Studio ja auch immer darauf, dass sich nicht nur die Kundschaft wohlfühlt bei dem, was passiert, sondern auch, dass wir uns wohlfühlen bei dem, was passiert. Deswegen kommunizieren wir auch offen, zum Beispiel im Team, wenn wir sagen, hey, du, da ist gerade eine Situation passiert, die hat mich getriggert, können wir tauschen.
Ja.
Und und ansonsten haben wir noch Altersbegrenzungen. Wir piercen nicht unter 7. Wir piercen keine Ohrlöcher unter 7.
Ja.
Wir piercen unter 14 nichts anderes als Ohrlöcher.
Mhm.
Und es gibt auch Piercings, die wir unter 18 nicht stechen. Zum Beispiel Oberflächenpiercings, Nippelpiercings,
Intimpiercings.
Genitalpiercings, genau. Und ich denke, an manchen Grenzen kann man da garantiert ein bisschen rütteln. Ne? Wenn jemand sagt, hey, weißt du was, du... ich jetzt ein Helix-Piercing mit 13 oder mit 14 steche, finde schon, dass man da so lustig, dein Auge hat gerade einmal so gezuckt und ich war gerade so, oh, siehst du das anders? Aber manchmal hat man jemanden vor sich stehen und denkt sich, ey, weißt du was, du bist so Knorke, ich habe gedacht, du bist 16, so, warum soll ich dir, soll ich dir das nicht machen? Ne? Wir machen es nicht, weil wir im Verband sind und irgendwo muss man diese Grenze halt in einem Verband auch ziehen. Ne? Und ich fühl mich wohl mit dieser 14er-Grenze.
Auf jeden Fall. Ich würde auch nichts dran wechseln wollen.
Ja, nach dem Piercing sind einige Sachen, die man vor dem Piercing halt irgendwie auch nicht macht, ne? Also dieses...
Zur Belohnung sich einen reinlöten, ist halt auch ungeil.
Einfach noch ein bisschen warten mit reinlöten. Vielleicht mit einem Nippelpiercing nicht am Wochenende oben ohne im Kitty rumdancen, da einfach noch ein bisschen aufpassen. Aber wie auch Blutverdünner, das ist keine Operation 4 Wochen nach dem Piercing. Wir achten darauf, dass die Leute keine geplanten Bildgebungen auch haben. Ich meine, es kann passieren.
Natürlich. Ne? Aber in der Regel ist so ein MRT oder ein Röntgen halt in der Regel auch geplant. Und nicht
naja,
ganz
aber es kann sein, dass ich eine Woche nach dem Piercing auf einmal macht meinen Rücken Kram und dann brauche ich ein MRT.
Ja.
Ne? Und dann kannst du nichts machen. Dann lässt du halt einen Platzhalter aus Glas einsetzen.
Wenn das Gehirn kurz schläft. Platzhalter.
Obwohl wir ja auch im Rückenbereich keine Piercings stechen. Aber das ist ja jetzt wieder ein Radiologie-Thema. Ne? Wer jemanden mit einem Titanenschmuckstück ins MRT lässt und wer nicht. Wir sagen den Leuten weiterhin, hey, gut essen, gut trinken, gut schlafen. Das ist was man halt auch einfach schnell vergisst. Ne? Unser Immunsystem braucht Support. Ja, auch die Abheilung durch nicht zu stillen, nicht schwanger zu sein in der Abheilung, weswegen wir den Leuten halt auch sagen, wenn sie sagen, ja, ich plane, also wir sind schon dran, schwanger zu werden, wo wir sagen so, ey, dann lass dich jetzt nicht piercen. Ja. Ne? Also wenn du jetzt nicht sagst, beim Knorpelpiercing, ich habe voll Bock, das irgendwie in ein Jahr zu verschieben.
Mhm.
Und also ich habe auch noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ja, okay, alles klar, wir verschieben das. Da hängen ja meistens noch irgendwie zwei Leute dran, meistens, vielleicht auch irgendwie mehr. Und vielleicht macht es auch jemand alleine, keine Ahnung. Aber ich finde, dieses, ich möchte schwanger werden oder ich möchte ein Kind haben, ist ja so ein lebenseinschneidendes Event, Lebensereignis, Meilenstein, den man da plant. Also ich meine, da ist sein Piercing ja irgendwie wesentlich flexibler. Wir machen es so, dass wir sagen, 48 Stunden nach dem Piercing nicht fliegen, ja, aufgrund des Reisestresses und
Reisestress,
Druck in der Kabine.
Ja. Und die wenigen sauberen Oberflächenmöglichkeiten, die du dort in den sanitären Einrichtungen findest. Wenn es wirklich anfängt zu bluten, so, dann ist ja, also, da ist ja einmal umgedreht in diesem kleinen Klo, auf dem hast du ja schon 5 Leute mit eingesammelt. Also, das braucht kein Mensch. Das
ist bildlich vorgestellt.
Ja, das ja. braucht kein Mensch. Insofern ist da vielleicht auch ganz sinnvoll, das so zu timen. Das tut mir immer ein bisschen leid für die Leute, die halt spontan sich nach ihrem Berlin-Trip nochmal schnell zum Mitnehmen Piercing machen lassen wollen, was sie dann als Erinnerung irgendwie mitnehmen. Und wir
haben
dann
wir
sagen,
aber eh keine Zeit für. Also spontan klappt es ja meistens.
Die können ja
nicht.
Sich auch trotzdem für den letzten Tag ihres Aufenthalts einen Termin buchen.
Ja, aber dann lesen die in den AGW, dass sie sich 48 Stunden vor ihrem Flug nicht mehr piercen lassen dürfen und dementsprechend verschieben die dann natürlich ihren Termin oder sagen den ab. Die stehen doch nicht im Laden und kriegen dann kein Piercing. Doch, das passiert natürlich.
Natürlich.
Ansonsten, ja, Haustiere aus dem Bett raus, aber da ist man jetzt voll auch in diesem Pflegethema.
Ja.
Ne? Also Druck vermeiden und nicht hin und her schieben und nicht drehen, nicht mit Desinfektionsmitteln drangehen, nicht mit, was hast du vorhin gesagt, mit Parfüm?
Ja, hatte ich jetzt
das Piercing nicht mit Parfüm pflegen.
Hatte ich jetzt erst. Der Sohn hatte ein Industrial Piercing, aber nicht von uns gestochen, hatte damit Probleme, kam zu uns, wir hatten ihm gut geholfen, das blieb ihm in Erinnerung. Jetzt hat die Mutti sich, die Geschichte erzähle ich gern, also die Mutti hatte sehr früh in ihrer Kindheit Ohrlöcher bekommen. Die sind aufgrund des schweren Schmuckes so weit nach unten gerissen worden, dass sie sich einen Chirurg gesucht hat. Der hat ihr die Ohren im Oktober zugenäht. Und hat sie jetzt vor 2 Wochen, und wir haben jetzt gerade Anfang März, also Ende Februar, wurden die von dem gleichen Chirurgen neu gepierst. Mit einem Schmuckstück, was sich so langsam rausschnitt aus dem Ohrläppchen schon.
Das hat sie selber mitgebracht.
Die Form war alles andere als platzgebend für eine Schwellung. Dann hat der Schmuck sich jetzt schon runtergeschnitten. Und ich meinte, und wie pflegst du das so? Ja, so wie ich es früher halt bei mir aus Russland kenne, so mit Parfüm. Und hat dann immer fleißiges Aftershave drauf gekippt. So. Und so sah das Ohr halt auch aus. Das macht man nicht.
Ich glaube nicht, dass das was Russland-Spezifisches ist.
Nein, aber sie hat es so gesagt.
Das ist ja voll, ne?
Nein, natürlich ist das nichts Russisches.
Das ist, ja, ich habe halt dieses Antiseptikum drauf gemacht,
ja.
Und was weiß ich nicht was. Ich habe Wodka drüber gekippt.
Ja.
Genau, also ne, dann ist man wieder bei dem Thema, dass man halt das Piercing, wenn es so heilt, wie es heilen soll, nicht desinfiziert, weil die sich neu bildenden Zellen aus dem Körper rausgespült werden und Desinfektionsmittel im Schnitt auch nicht länger als 7 bis 10 Tage angewendet werden sollen.
Steht in jeder Packungsbeilage.
Steht in der Packungsbeilage und dann hat man einfach auch noch Wunddesinfektionsmittel, die knorpeltoxisch sind.
Und dann muss man ja auch zusammenfassen. Also wenn ein Piercing optimal verläuft, dann ist die Wunde sauberer, als wenn ihr euch zu Hause mit dem Küchenmesser schneidet. Weil im besten Fall kein kontaminierter Gegenstand an oder in die Wunde gebracht wurde. Das impliziert natürlich jetzt erstmal das reine Piercen und nicht dieses, ich gehe raus und fasse an die Türklinke und danach ans Ohr. Aber wenn wir in unseren Aufklärungsgesprächen schon dafür Sorge tragen, dass die Leute so ein Feingefühl dafür bekommen, nicht anzufassen, nicht zu drehen, nicht hin und her zu schieben, dann ist das prophylaktische drauf Desinfizieren einfach unnötig.
Wenn man dann Kontakt mit dem Haustier gehabt hat, direkt am Piercen, vielleicht kurz. Ne?
Ist schön und raus aus dem Laden, vorne wartete der Hund, der hat mal Hallo gesagt und direkt aufs Piercing geschlappt.
Ja, der saß im Kofferraum einmal. und ansonsten halt auch einfach nicht rumprobieren. Ne? Keine Salben, keine Cremes, ne? Auch wenn es eine Wund- und Heilsalbe ist. Ne? Und auch da gibt es dann wieder, ne, also ein Gel ist dann auch wieder eine Ausnahme. Aber wir wollten jetzt über die Don't sprechen und gar nicht da nochmal, wann ist der eine Fakt, an dem man das dann gegebenenfalls doch anwenden könnte. Aber zu erwähnen, ne, es ist
nicht. Also alle Öle und alle Fettbasen so genau, von der Wunde fernzuhalten.
Genau, und ein Gel ist ja nun nicht fettbasiert und deswegen kann ein Gel in bestimmten Fällen ein gutes Mittel sein, aber das ist nach Absprache mit dem Piercing-Studio und bitte nicht nach Don't. Bitte besprich dein Piercing-Problem nicht mit ChatGPT, besprich dein Piercing-Problem nicht mit gutefrage.net und nicht mit Google. Und nicht auf TikTok.
Und nicht im Forum, ja genau.
Ja, genau. Ey, bei TikTok gibt es manchmal echt Rückmeldungen, ne, wo die Leute dann so, ich habe da auch mal ein dickes Ohr gehabt. Ich habe einfach das und das drauf gemacht und dann ist es besser geworden. Und ich dachte mir so, Alter, wenn du einen Kumpel hast und er sagt, mein Knie tut weh, ja, dann sagst du dem doch auch nicht, ja, lass mal die und die Operation selber machen. Mhm. Man muss doch da mal ein paar Fragen stellen.
Ja.
Aber das Thema ist ja immer wieder. Wir haben auch überlegt, noch darüber zu reden, was ist so das Don't in einem Piercing-Studio? Also wie komme ich rein und erkenne Don't?
Ja.
Aber wir haben auch gesagt, wahrscheinlich ist es eine eigene Folge, dieses wie erkenne ich ein gutes Piercing-Studio?
Ja, vielleicht machen wir mal eine Folge zu mein Grundrecht als Piercing-Kundschaft.
Ja.
Was ist,
schreibe ich auf die Liste, nachdem ich geguckt habe, ob WhatsApp mittlerweile schon 20 Jahre alt ist.
Wir sind auf alle Fälle weiterhin natürlich auch immer gespannt für eure Meinung und vor allen Dingen auch, falls wir irgendwas total fehlerhaft dargestellt haben oder vergessen haben, schreibt uns das gern. Und wie gesagt, ihr könnt gerne auf dem Instagram-Kanal uns erreichen und anschreiben. Ihr könnt über die Naked Steel Profile genauso wie über das Stichhaltig Profil uns anschreiben. Wir freuen uns über regen Austausch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.